Life can be chaotic. If you're running a retail business, don't let disorganized order fulfillment add to the chaos. Use ShipStation instead. With ShipStation, you never have to worry about shipping and fulfillment again. Whether you're running a business out of your garage or you have multiple warehouses, ShipStation is ideal for every phase of your business's growth. Save time with one login for all your stores and by automating repetitive tasks. Plus, you'll save money with the best shipping rates from global carriers. ShipStation's industry-leading features help you deliver a better customer experience. They'll get accurate and faster shipments, along with automated tracking updates with your branding. And with up to 88% off UPS and USPS rates, and up to 90% off FedEx rates, ShipStation is the fastest and most affordable way to ship. Calm the chaos. Switch to ShipStation today. Start a free trial at ShipStation.com/audio. That's ShipStation.com/audio.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90. Die Fußballdebatte: So verrückt kann Fußball sein. Da verliert Bayern München sensationell gegen den Abstiegskandidaten VfL Bochum. Und was macht Verfolger Bayer Leverkusen? Verliert auch gegen die zuletzt kriselnden Bremer. Das bedeutet für den Meister Chance vertan, zumindest in der Bundesliga. Aber vielleicht gelingt er stattdessen das Wunder am Dienstag in der Champions League. Es gilt, einen 3-Tore-Rückstand aufzuholen. Das sind unsere Themen. Das brisante Rückspiel, der Wirtsschock, noch ist die genaue Diagnose unklar. Und der neue Tiefpunkt, anders formuliert, schlechter geht's immer. Borussia Dortmund blamiert sich gegen Augsburg. Es war schrecklich, konstatierte Emre Can zutreffend. Das ist die Runde, mit der wir das Ganze besprechen wollen. Unser Sky-Experte Didi Hamann, Champions-League-Sieger unter anderem mit dem FC Liverpool, findet, die Bayern haben immer wieder mal den ein oder anderen Ausreißer in der Leistung nach unten. Herzlich willkommen, lieber Didi. Herzlich willkommen an Rachel Rinas, Kommentatorin bei uns, Kollegin, hat eben die Premier League kommentiert, ein Unentschieden von Tottenham gegen Bournemouth. Und 48-fache Schweizer Nationalspielerin. Und sie glaubt, sowohl der FC St. Pauli, für den sie noch spielt, als auch der VfL Bochum bleiben drin. Da müssen wir irgendwie drei andere finden. Wir werden das Thema Abstiegskampf nachher auch besprechen. Dann eine Managerlegende, Rainer Kallmund, 25 Jahre. Unter anderem war er für Bayer Leverkusen tätig. Drückt diesem Verein, dein Herzensverein, immer noch die Daumen. Und er hat noch Hoffnung. Die stirbt nämlich zuletzt. Das ist seine Prognose. Und Thomas Strunz, Europameister von 1996, mehrfacher Meister, unter anderem mit den Bayern Mainz. Borussia Dortmund ist wieder am Ausgangspunkt angekommen, nämlich an dem Punkt, an dem sie vor der Verpflichtung von Jürgen Klopp standen. Spannende Arbeitsthese, das werden wir gleich vertiefen, wenn wir über Borussia Dortmund sprechen. Aber zunächst einmal die Runde zu dem, was Fußball Deutschland seit Tagen elektrisiert. Bayern gegen Leverkusen. Die Bayern haben vorgelegt mit 3 Toren. Und jetzt fragt man sich natürlich, ist da noch ein Wunder möglich? Rachel,
was glaubst du? Das fragst du mich jetzt.
Das frage ich dich jetzt.
Ich denke nicht.
Na, warum nicht?
Weil die Bayern einfach da dominiert haben und ich Leverkusen aktuell nicht so stark sehe wie in der vergangenen Saison. Obwohl sie immer noch natürlich ein überragendes Team sind, darüber müssen wir nicht sprechen. Nichtsdestotrotz. 3-0, das glaube ich nicht, dass sie das noch holen.
Didi ist immer sehr streng mit den Bayern. Geben die das noch aus der Hand?
Schwer. Also müssen wir natürlich jetzt abwarten. Wenn Wirtz ausfallen sollte, dann ist die Chance natürlich noch mal geringer für die Leverkusener. Die Bayern haben das sehr gut gemacht im Hinspiel, wobei die Leverkusen haben da natürlich mitgeholfen. Ja, wenn du diese Fehler machst, der Platzverweis, Tabsoba beim Elfmeter und dann Kova beim zweiten Tor, das haben sie eiskalt ausgenutzt. Und was für die Leverkusener spricht, ist, dass sie nichts zu verlieren haben. Die können mit offenem Visier rausgehen, können jetzt alles probieren. Glaube ich, dass sie noch eine Chance haben. Eine Chance hast du immer, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Thomas, was glaubst du?
Nach der Leistung, also ich war gestern in Leverkusen. Nach der Leistung von gestern würde ich sagen, chancenlos. Aber wie Didi schon gesagt hat, wenn du ein frühes Tor machst und die Bayern anfangen zu grübeln, dass wir das noch vergeben, dann ist sicherlich was möglich. Aber in der Verfassung, in der Leverkusen jetzt die letzten beiden Spiele gespielt hat, ist es eher unwahrscheinlich.
So, Kalle, jetzt habe ich bewusst dreimal nachgefragt und drei Meinungen eingeholt, die Bayer Leverkusen wenig Hoffnung machen.
Ja,
wie ist es bei
der
dir?
Der beste Experte ist ja der Didi. Ne? Und Didi werde ich nachher ein paar Beispiele sagen, wo er direkt dran beteiligt war, wo es um 3-0 oder klare Führungen gibt. Da gibt es auch eine Menge aus der Fußballgeschichte. Natürlich, die beginnende Traumtänzer ist der Bayern München auch, haben fast alles an Bord. Der Favorit, aber ich kann mich auch noch erinnern, Didi hat eben die Fehler aus dem letzten Spiel angesprochen. Das war das letzte.
Die haben du kannst ruhig einmal auch erzählen. Es gab ja zum Beispiel das legendäre Spiel von euch gegen Espanyol Barcelona. 0-3 im Hinspiel, ja, und dann egalisiert und UEFA Cup-Sieger geworden.
Nachher komme ich noch, ob der Didi da auch noch ein bisschen Spaß hat. Ja. Also bei dem 3-0 haben wir ja in Espanyol 3-0 verloren. Ja. Endspiel um den UEFA Cup. Da hat man gesagt, Haken dran. Dann haben wir zu Hause das Ding, Halbzeitstand noch 0-0. Gedreht, 3-0, 11 Meterschießen gewonnen. Dann natürlich wieder viele von den Schlaubern gesagt, ja, es war ja nur Espanyol. Aber dass du damit vergisst, im Viertelfinale haben wir auch den FC Barcelona an diesem Wettbewerb rausgeschossen mit Zubizarreta im Tor, mit Bernd Schuster im Mittelfeld, mit Kliniker, also Harry Kliniker vorne im Sturm. Also das war dann auch keine Laufkundschaft, aber die nachher kriegst du von mir noch ein paar Leckerchen, wo du direkt dran beteiligt warst. Mal positiv, genau, wie auch negativ. Was für mich die beste Aussage bisher ist, ich kann auch nichts jetzt groß zu Florian Wirth sagen, aber die Tatsache, dass er nicht heute operiert worden ist, die sind ja natürlich alle Ärzte da drumherum, zeigt natürlich, dass es eine Chance gibt, das Ganze ohne Operation zu überstehen. Ob das dann für Dienstag reicht, würde ich auch 5 Fragezeichen hintersetzen. Das ist so jetzt nicht die Hauptproblematik. Natürlich für das Spiel, ja, wie Didi schon sagte. Für mich ist wichtig, dass der Junge das zunächst mal ohne größere Operation überstehen
kann. Das ist ganz klar. Aber für Dienstag ist natürlich auch wichtig. Und deswegen fragen wir bei Felix nach. Felix Fischer, der sich bei uns heute mal wieder um Social Media kümmert, hat Bayer Leverkusen schon jetzt mittlerweile mal eine offizielle Diagnose rausgegeben?
Nee, tatsächlich nicht. Darauf warten wir. Es ist relativ klar, dass das dann morgen passiert. Wir haben natürlich nachgefragt, der Kicker hat nachgefragt und Bayer Leverkusen gibt eben die Antwort. Morgen melden wir uns, was jetzt auch erstmal dafür spricht, dass es zumindest ein bisschen was ist. Wir gehen aber davon aus oder haben auch die Infos, dass es nichts allzu Schlimmes ist. So sage ich es jetzt mal, kein Syndesmoseband, kann nichts Knöchernes etc. Mitchell Weiser hat sich gestern ja noch zu Wort gemeldet am Mikrofon. Dem tut sehr leid. Derjenige, der das Foul begangen hat, Flo ist mein Homie. Die beiden kennen sich gut, kommen beide aus dem Kölner Raum. Dafür tut es mir leid. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Da schließen wir uns natürlich an, hoffen das auch. Florian Wirtz, bei Leverkusen, seit er da ist, nur die eine schwere Verletzung mit dem Kreuzbandriss 2022, aber ansonsten auch schon viele Wehwehchen. 15 an der Zahl ist er, also 15 Mal ist er ausgefallen. Das ist jetzt wohl das 16. Mal. So viel steht im Grunde fest. Bayer Leverkusen wird sich morgen zu Wort melden.
Steht es wirklich fest, Didi?
Nee.
Tut mir leid, Felix, aber das ist auch Wesen einer Diskussion.
Ich widerspreche dem Felix auch ungern. Die Tatsache, dass man nichts hört, würde ich jetzt so interpretieren, dass es vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, dass er spielen kann. Und also wenn man das Standbild sieht, es schaut natürlich nicht gut aus, aber ich habe immer noch die Hoffnung, weil wir natürlich die besten Spieler sehen wollen am Dienstag, dass das wirklich nur der Dritte ist, wurde ja spekuliert, in dem Band, vielleicht im Sprunggelenk. Also ich habe Hoffnung, dass wir ihn am Dienstag sehen.
Was glaubst du?
Ich muss Didi da sogar zustimmen. Ich habe auch die Hoffnung nicht nur, sondern ich glaube auch, dass es möglich ist, dass er spielt, wenn es halt das Innenband ist. Innenband gibt natürlich noch mal eine andere Stabilität im Fuß als das Außenband. Da haben wir noch ein paar mehr. Aber wenn es gut getaped ist, warum nicht? Es gab schon Spieler, die haben mit einem mehrfach gebrochenen Fuß gespielt. Du eigentlich auch, oder?
Einmal, ja.
Wann?
Ja, ich habe mir eben den Mittelfuß gebrochen im Champions-League-Finale.
Siehste? Das habe ich doch gewusst.
Kurz vor Ende der Verlängerung, also war nur ein Haarriss, war ein Ermüdungsbruch. Aber das ist natürlich, da ging es um 5 Minuten
Adrenalin. Da bist du dann im Spiel einfach über den Schmerz gegangen.
Ja, ich wusste ja nicht, dass es gebrochen ist. Aber es ist natürlich was anderes. Also wenn ein Band gerissen ist, dann würde ich sagen, wenn es die Kapsel ist, okay, aber wenn ein Band gerissen ist, macht es wahrscheinlich wenig Sinn. Und ich weiß ja gar nicht, ob das geht. Also da kannst du, da musst du ja...
Es geht schon, ich habe es schon ein paar Mal auch selbst mitbekommen, dass das geht. Aber bei so einem Spieler, der vor allem so einen Wert hat, weiß ich nicht, ob man das unbedingt machen sollte.
Ja gut, die Frage ist immer, Schmerz ist das eine, genau. Das kannst du aushalten, ja. Aber wenn was Strukturelles darüber hinaus dann passieren kann, dann würde man das nicht machen. Ne? Genau. Aber du hast ja gestern auch das erlebt im Stadion. Ja. War das so dramatisch, wie es dann ehrlich gesagt dann schon auch im Fernseher
aussah? Also während des Spiels, so im direkten Anschauen, sah es überhaupt nicht so dramatisch aus, aber dann die Reaktion, wie er versucht hat aufzutreten und so weiter, da hat man schon gesehen, oh, das könnte was Schlimmeres sein. Und wenn man dann die Bilder hinterher nochmal gesehen hat im Fernsehen, also ich könnte mir schon vorstellen, dass da was beim Innenband passiert ist und da ich persönlich glaube nicht daran, dass er am Dienstag spielen kann.
Kali?
Ja, ich hoffe es, aber ich glaube, die gesamte Situation, ich habe jetzt noch in München ein paar Linien und diese Frage, der Fußball, ihr beide seid ja die Experten beim Tempo.
Das würden wir nachher vertiefen.
Ich hoffe es, für mich ist aber wichtig, dass er nicht operiert wird, dass es einigermaßen überstanden ist. Wenn dann eben der liebe Gott sagt, er darf noch spielen, freue ich mich natürlich.
Sehr schön. So, und wenn wir dazu noch aktuelle Informationen bekommen, dann werden wir sie logischerweise sehr schnell weiterreichen. Zunächst wollen wir sprechen über Borussia Dortmund. Bei denen hat gestern eigentlich endgültig die entscheidende Phase in dieser Saison begonnen. Und der Auftakt in diese entscheidende Phase, Jonas Friedrich, missglückte komplett.
Die Südtribüne hat genug gesehen. Kaum zu glauben, aber wahr, ein neuer Tiefpunkt ist erreicht. Bei Borussia Dortmund 0:1 die Heimniederlage gegen den FC Augsburg. 23. Minute, der eine entscheidende Moment. Jeffrey Haueleo, sein Kopfball als Vorlage gedacht, wurde unhaltbar zum Führungstreffer für den FC Augsburg. Und auf der anderen Seite ein mittelloser BVB. Zaghafte Versuche, verkopft, verkrampft, offensiv gab es nur selten was, so wie hier durch Julian Brandt, das Ganze in der 42. Minute. Auch im Durchgang 2 fand der BVB nicht zu sich selbst. Erst in der Schlussphase gab es diese hochkarätige Torchance durch Serou Girassi. Ansonsten ein Nachmittag zum Vergessen für Borussia Dortmund. Der nächste heftige Rückschlag. Das war es wohl mit der realistischen Chance auf die Champions League. Niko Kovac in der Realität angekommen.
90 Minuten haben wir heute kein bisschen gezeigt, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Also ich finde, das war viel zu wenig. Es war zu langsam, zu träge, zu behäbig. Wir haben keine Chancen kreiert. Wir haben nicht die Tiefe bespielt, wie wir es am Anfang des Spiels auch gesagt haben. Wir sind nicht in die Tiefe gelaufen. Wir waren einfach bei den einfachsten Situationen, der Einwurf, wir gehen langsam hin, die Freistöße, das ist alles pomadig gewesen. Und so kannst du kein Bundesligaspiel gewinnen.
Rachel, du hast selber Fußball gespielt. Ich habe eigentlich gedacht, gestern, als ich da hingefahren bin, jetzt haben die Dortmunder zweimal in der Bundesliga gewonnen. Das ist doch eigentlich der ideale Zeitpunkt, nachzulegen und zu beweisen, der Fußballwelt zu beweisen, dass man doch konstant sein kann. Ja, ja. Warum ist das nicht gelungen?
Das steht ja auch so in den Medien. Ich war da tatsächlich etwas defensiver eingestellt. Dieses Thema mit dem Kovac-Zauber, das war mir noch ein bisschen zu wenig für so einen Zauber. Ehrlich gesagt, ich glaube, die stecken einfach hardcore in der Krise. Und es ist nicht so einfach, und das wissen Spieler, Ex-Spieler oder Spielerinnen ebenfalls, wenn du einmal drin steckst in diesem Loch, dich da rauszuziehen, das ist super schwierig.
Einfach aber du warst ja auf dem Weg. Du warst ja auf dem Weg.
Gut, aber dass du mal zwei Spiele dann gewinnst. Also ich finde nicht, dass man in diesem Spiel gesehen hat, dass sie sportlich wirklich auf einem Weg sind, sich wieder zu festigen. Also das hat mir gefehlt. Auch das Thema Spielidee, es war einfach wirklich keine gute Leistung.
Didi, warum ist dem BVB so wenig eingefallen? Ich war gestern im Stadion, es wirkte lethargisch, es wirkte uninspiriert, fantasielos, lahm im Grunde genommen, richtig, wenn man es mal so ganz platt sagt.
Der Engländer sagt, du musst das Recht erarbeiten, Fußball zu spielen.
Wie sagt er das auf Englisch?
You have to earn the right to play. Ja. Ja, es ist so. Und wenn ein Kovac sich hinstellt und sagt, die Basics und Einstellungen, wir sind über 90 Minuten nie dahin gekommen, dann ist für mich jetzt irgendwann ein Punkt erreicht, wo ich sagen muss, da musst du halt dann einmal einen Schnitt machen. Es sind viele Spieler, die schon lange dabei sind. Und da spielt es ja keine Rolle mehr, ob das jetzt die Qualität ist, die Einstellung, die Mentalität, Verletzungspech. Da spielt irgendwann keine Rolle mehr. Da musst du einfach einen Cut machen und sagen, so, Die sind nicht gut genug, aus welchen Gründen auch immer. Und sie waren auf dem richtigen Weg. Ich habe auch gesagt, ich habe der ganzen Sache auch nicht getraut. Ich glaubte, der Kovac bringt das hin. Das war ein zartes Pflänzchen, das aber schon mal durch das 6-0 und das 2-0 etwas Wasser bekommen hat. Dann hat er zwei Spieler reingebracht. Und das ist wahrscheinlich symptomatisch für die ganze Lage bei Dortmund. Du brauchst natürlich als neuer Trainer auch die Hilfe der Spieler. Weil ohne die Spieler kannst du keine Spiele gewinnen. So was macht er, dann bringt er gegen Lille, bringt er mit Gittens und bringt er mit Brandt zwei Spieler, die beiden Spiele vorher nicht gespielt haben. Die haben jetzt gestern wieder gespielt. Sie haben es zweimal gedankt mit Nichtleistung. Jetzt wäre es natürlich unfair den beiden gegenüber, das an den beiden festzumachen. Nur das waren die beiden Spieler, die nach den zwei Siegen in der Bundesliga reingekommen sind.
Aber wäre es nicht auf der anderen Seite zu billig, wenn ein Trainer wie Kovac sagt, so jetzt greife ich mir Brandt, der sowieso in der Kritik steht, und lass den außen vor.
Aber er hat ihn ja spielen, das ist ja ein Riesenvertrauensbeweis, das will ich ja sagen.
Ich sage, es wäre ja aber zu billig gewesen, im Grunde genommen von Haus aus auf ihn zu verzichten.
Er war verletzt und bei Gittens, der war nicht gut drauf, der hat öfter nicht gespielt. Nur, dann hat er sich dazu entschlossen, die beiden wieder spielen zu lassen. Und dann erwartest du natürlich, dass eine Reaktion kommt, weil du kommst in die Mannschaft und du weißt, ja, zweimal gewonnen, da muss ich jetzt marschieren, dass ich in der Mannschaft bleibe. Wir spielen am Dienstag oder Mittwoch, spielen wir gegen Lille das Rückspiel. Und in der Summe muss man einfach sagen, dass sie zu wenige Spieler haben, auf die du dich verlassen kannst. Und das ist natürlich für die Mannschaft Gift.
Ja, für mich hat die Mannschaft den Zyklus überschritten. Also es muss für mich eine ganz klare Erneuerung der gesamten Philosophie des BVB.
Du hast ja die spannende These aufgestellt, genau. Punkt, das war 2008, als Klopp kam.
Das war, also damals war der BVB, war ja einer unserer Hauptkonkurrenten in den Mitte der 90ern, zweimal Meister geworden, dann sehr viel Geld ausgegeben. Kalli erinnert sich sicherlich noch an die Lizenzdiskussion 2004 in Portugal, wo der BVB durch Leverkusen, Bayern und damals auch Rudi Assauer gerettet worden ist, wo es ja riesige wirtschaftliche Probleme gab. Und mit der Intronisierung von Jürgen Klopp, der übrigens ein Zweitligatrainer zum damaligen Zeitpunkt war und mit Mainz Vierter geworden ist, ist eine neue Philosophie entstanden. Mhm. Jürgen Klopp hat eine neue Philosophie entwickelt und hat dann als erste Maßnahme den Topstar der Mannschaft, Mladen Petric damals, der 25 Tore geschossen hat in der Saison, verkauft zum HSV und hat eine neue Hierarchie aufgebaut mit jungen Spielern, mit Subotic, mit Hummels, mit Schmelzer. Sebastian Kehl war damals, der heute ja in Verantwortung ist, war damals der Fixpunkt und Kapitän dieser neuen BVB-Mannschaft. Und das hat dann drei Jahre später Früchte getragen.
Was würde das transferiert auf den jetzigen Punkt bedeuten? Würdest du also auch sagen, man muss jetzt im Sommer wirklich eine komplette Neuausrichtung hinlegen?
Ich glaube, Ich glaube, dass die Verantwortlichen um Lars Ricken und Sebastian Kehl, die ja alle diese Klopp-Zeit live und in Farbe miterlebt haben, in unterschiedlichen Funktionen, weil Ricken war dann Nachwuchsleitungschef in der Phase, Sebastian hat noch gespielt. Die wissen ja, was da für eine Dynamik entstanden ist und welches Selbstvertrauen entstanden ist. Und deswegen glaube ich, dass der Zyklus dieser Mannschaft, auch mit den Spielern, die wir hinten sehen, dass der einfach zu Ende geht. Und das ist eine Neujustierung und eine Neuaufstellung des gesamten BVB braucht.
Ja, die Stimmen, die wir
und die Situation ist auch wirtschaftlich vergleichbar, ja, damals.
Gut, jetzt kommt die Club-WM, das wird auch wieder Gelder einspielen.
Genau, da wird es Geld geben, das ist klar. Aber ohne Champions-League-Teilnahme in der nächsten Saison wird der BVB gezwungen sein, neue Wege zu beschreiten. Ja, und deswegen ist die Situation sehr vergleichbar.
Ja, das, was Thomas eben skizziert hat, das spiegelt sich auch in den Äußerungen wieder, die wir gestern eingefangen haben.
Was macht es mit Ihnen, wenn Sie hier vor der Süd stehen und weggeschickt werden?
Tut jemandem weh. Wir kriegen sich auf den Platz hin. Deswegen ist es schon verständlich, dass sie so durchdrehen. Und ja, den Fans kann man auf keinen Fall was vorwerfen, nur uns selber, die Spieler auf dem Platz.
Es tut mir richtig weh. Es tut mir auch im Herz weh, weil ich glaube, das heute war nichts, das war gar nichts. Und das tut mir echt leid, aber ja, das kann nicht wahr sein eigentlich.
Wir sind keine Top-Mannschaft, das müssen wir gestehen. Ich weiß nicht, ob wir die... Sie verdient sich unter den ersten vier zu kommen, geschweige unter den ersten sechs.
Emre Can hat eben auch davon gesprochen, ihr seid keine Top-Mannschaft. Gehen Sie da mit?
Ja gut, bei weitem nicht.
Also schon sehr ehrlich analysiert. Die Tabelle gibt es ehrlicherweise auch her. Also Augsburg hat jetzt genauso viele Punkte wie Dortmund. Vielleicht nochmal einfach ins Hier und Jetzt gesprungen. Natürlich die Konsequenzen daraus, das ist spannend. Was macht man im Sommer? Aber jetzt läuft ja die Saison noch. Ist der BVB dabei, Kalli, diese Saison komplett sozusagen an die Wand zu setzen?
Ja, ich muss zunächst mal sagen, das klingt jetzt so ein bisschen nach Entschuldigung, auch für Dortmund. Ich glaube, die Tatsache, dass wir jetzt einen Spieltag alle erlebt haben, du sprachst ja schon gerade von der kommenden Club-Weltmeisterschaft, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das langsam auch überzogen wird, überdreht ist, die Regenerationen fehlen. Denn wenn ich jetzt an Dortmund denke, hat man jetzt in knappen Jahr den dritten Trainer. Alles Vernünftige, kompetente Trainer.
Renommierte Leute.
Das muss man sagen. Und die, aus meiner Sicht haben die Dortmunder auch in der Sommerpause, also vor dieser Saison, mit Anton, der hat gut gespielt für mich, dann haben sie ihn groß genommen. Vorne Gyrassé statt Füllkrug, der das hat ja
alles,
auch...
Alles nein, klar, ich alles geschenkt.
Nur, lass mich aussprechen.
Ja,
die haben gute vier Leute in dieser Saison verpflichtet.
Ja, aber warum
die haben den
die
dritten
nicht,
Trainer, da musste man den Wecker klingeln lassen.
Weil das Gesamtkonstrukt halt
das Gesamtkonstrukt
zu Ende geht.
Ist nicht so schlecht. Was für mich ein bisschen, sagen wir, die
Chance... Ja, aber was heißt den Wecker klingeln lassen dann konkret?
Nein, ich will doch noch mal sagen, die Spiele, alle drei, ob jetzt Dortmund, die hatten über 70% Feldanteile. Ja. Der Gegner 20, also Ballbesitz. Ich will jetzt nicht Flanken, Eckbälle, dementsprechend. Leverkusen, über zu Hause, über 70% Ballbesitz. Die anderen 20, die Gewinnermannschaft.
Also du meinst, dass
und ich war gestern in München, die hatten auch über 70% Ballbesitz. Und trotzdem haben alle drei nichts verloren. Also jetzt die Frage, ja, du hast über 70% Ballbesitz,
die Auswärtsmannschaften
nur 20%. Ich glaube, es fällt auch ein bisschen an Frische, dass man ein bisschen überspielt ist. Also das, wenn du so drei Gegner hast, oder drei Teams, deutsche Teams, die jetzt in der Champions League noch...
Ja, aber kann ich ganz kurz, aber Bayern steht auf 1, Leverkusen auf 2, Dortmund im Mittelfeld.
Ja, da habe ich doch gerade gesagt, wir haben für mich vier vernünftige Leute gekauft, die haben den dritten Trainer. Es kann nicht nur an der Mannschaft liegen. Es muss irgendwie dort ein Bacillus drin haben. Das kann ich von hier nicht aufklären. Aber die Einkaufspolitik, die sie auch im Sommer gemacht haben, die kann man jetzt ein bisschen diskutieren. Aber ich fand auch Anton Jod, Groß Jod, Gyrassi gut. Also du muss das doch, das war eigentlich ein vernünftiger, auch Bayer als Jünger aus Hoffenheim, da waren noch viele daran interessiert. Also eigentlich planungsmäßig haben das nicht schlecht hingekriegt.
Aber es funktioniert nicht, der Bacillus ist drin, das nehmen wir mit.
Darf ich einhaken, weil ich sehe es genau gleich. Ich denke, dass eine klare Marschroute fehlt. Also dieses Thema, hat man eine Identität und einen klaren Weg, den man geht? Weil du hast viele, wie du es angesprochen hast, tolle Spieler, die sind alle super, darüber müssen wir nicht sprechen. Aber man muss halt den gleichen Weg gehen. Genau das Gleiche dann, man holt gute Trainer, die Trainer haben eine gewisse Spielidee. Diese unterscheiden sich aber dann auch voneinander, das muss man auch sagen. Und eine Spielidee, die muss ja auch implementiert werden, das braucht auch Zeit. Deswegen, ich finde die These richtig stark, dass man sagt, man macht jetzt mal einen Cut. Man überlegt sich, was ist denn eigentlich die jetzige Identität des BVBs? Welchen Weg wollen wir gehen? Was holen wir für Spieler, was holen wir für einen Trainer und dann muss man aber auch darauf setzen. Und
oder man bleibt beim jetzigen Trainer,
genau,
das ist, ja auch
oder man bleibt, ist auch eine Möglichkeit.
Aber einmal eingehakt, du sagst, alle Spieler sind super, gestern sagt Nico Schlotterbeck, naja, es ist auch eine Qualitätsfrage, weil fehlende Konstanz, und das würde ich unterschreiben, ist fehlende Qualität.
Aber ich heißt, bin doch richtig informiert. Ja. Ich muss nur mal, ich bin ja nicht mehr so ganz jung. Also sind die nicht mit dieser Mannschaft, außer den vier Neuzugängen, also die Maßgebenden, waren die doch im Champions-League-Finale, haben das sehr unglücklich gegen
Bayern. Aber das hat ein bisschen...
Ja, du musst trotzdem die Runden spielen.
Aber in der Liga war es anders, Kalli.
Sie sind ja nur jetzt in der Champions League gekommen, weil durch die Reform im letzten Jahr auch der Tabellenfünfte in die Champions League in dieser Saison gekommen. Normalerweise wären sie ja in dieser Saison schon nicht in der Champions League dabei.
Und das würde die These stützen von Emre Can, der gestern im Interview abschließend gesagt hat, das hat wohl mit der Einstellung zu tun. Dann könnte man sagen, gut, in der Champions League hat man sich zusammengerissen, hat sich auf die Highlights konzentriert, aber im Liga-Alltag funktioniert es eben nicht.
Ja, und deswegen verstehe ich nicht, dass der Can und der Schlotterbeck, und dann sollen sie sich den Sabitzer noch dazu holen, nicht einmal die Jungs in Keller holen von einem der drei am was weiß ich, heute Abend. Und mal die 20 hinsetzen und sagen, Männer, das kann doch nicht sein. Bei mir wäre das zu blöd, mich jede Woche hinzustellen. Weil es spricht ja immer nur der Schlotterbeck und der Can. Die anderen hörst du ja nicht.
Aber ich finde gut, dass sie sich hinstellen. Da spricht jetzt der Reporter.
Nein, absolut.
Und sie sprechen die Dinge auch klar
absolut
an.
Absolut. Und das sind wahrscheinlich zwei mit Gyrassi, mit Abstrichen, wo du sagen kannst, die muss man doch ein Stück weit in Schutz nehmen. Also der Can hat sich hervorragend gemacht, auch ein Schlotterbeck. Nur da muss ich mir doch mal die Spieler holen und sagen, Männer, das kann doch nicht sein. Schaut mal her, was hier sitzt, ja, Und das sind alles gute Spieler, Kalle, hast du recht. Die Anton Gyrassi, die war Vizemeister. Bayer ist eines der größten Talente. Ein Matcher hat kaum gespielt. Das ist ja auch.
Und der ist jetzt verletzt.
Wie ein Neuzugang, der ist verletzt. Aber da musst du dich ja fragen, warum die Spieler, die nach Dortmund kommen, das HSV- und das Schalke-Syndrom haben, dass immer, wenn sie da hinkommen, beim HSV im Moment nicht, dass sie schlechter werden. Aber es ist ja so, und das kann doch nicht sein. Und letztes Jahr natürlich, ich habe sie dann ein Stück weit in Schutz genommen, weil ich glaube, die Platzierung in der Bundesliga auch mit dem Grund war, weil sie im Champions League im Finale waren, weil sie natürlich dann das Augenmerk die letzten 6-8 Wochen wahrscheinlich auf die Champions League gelegt haben. Der 5. Platz hat gereicht. Nur das Tagesgeschäft ist Bundesliga. Und wenn du da 10. bist, dann kann irgendwas nicht stimmen. Und sie haben, wie gesagt, sie haben zu viele Spieler, die, wenn es läuft, sind sie wunderbar, aber wenn es nicht läuft, siehst du sie nicht.
Bevor wir die Fans hören, die einmal, auch an Thomas vielleicht als Ex-Spieler, hast du das Gefühl, dass meinetwegen Can und Schlotterbeck im Grunde wissen, was wirklich das Problem ist, also noch mehr, als sie öffentlich zugeben? Oder sind sie wirklich in dem Moment an dem Punkt, mehr oder minder ratlos zu sein?
Ich glaube schon, dass sie...
Also gibt es noch irgendwas anderes?
Nee, ich glaube, dass sie 5, 6 Spieler vielleicht im Kopf haben, wo sie das Gefühl haben, dass die zu wenig machen.
Mhm. Thomas? Ich glaube, dass sie schon wissen, wo die Themen liegen, die sie natürlich öffentlich nicht sagen können, weil vor dem Hintergrund der heutigen medialen Shitstorms auf Social Media und so weiter.
Du bist doch Mitglied des FC Hollywood, die auch. Genau,
das war in den 90er Jahren. FC Hollywood dabei, da war doch ein bisschen anders. aber das große Problem ist für mich jedenfalls von außen betrachtet, ich kenne da zu wenig, aber es wirkt für mich alles, alle sind beim Ich. Und Erfolg kann ich nur mit Wir schaffen. Und das sieht man bei Mainz, das sieht man bei Freiburg, letztes Jahr in Stuttgart. Also immer dieses...
Das ist spannend, Thomas, aber da würde ich zum Beispiel Schlotterbeck rausnehmen.
Er ist aber Teil dieser Ich-Gesellschaft.
Ja, aber er spricht eigentlich, ich glaube sogar, dass einer wie Schlotterbeck oder Can sich fast zu viele Gedanken machen und zu viel Verantwortung sich aufbürden. Mhm.
Ja, aber dann müssen sie intern mit den Verantwortlichen auch Tacheles reden und müssen zum Trainer gehen, müssen zum Sportdirektor gehen, müssen zum Sportvorstand oder zum Vorstand aber insgesamt gehen.
Da gibt es viele Anlaufstellen.
Ja. Das war ja auch ein Thema, aber das scheint ja jetzt ein bisschen... Mhm. Entzerrt worden zu sein.
Aber schon Sie, da glaube ich, das ist genau das Problem, was da eingerissen ist. Weil ich gehe jetzt nur mal zurück auf das Champions League. Das ist keine 12 Monate her. Den Terzic wollte die Mannschaft nicht mehr. Den Bosch, Jahr oder zwei vorher, ja. Den wollten sie nicht mehr. Das heißt, wenn die einen Trainer nicht mehr wollten, dann sind sie zum Aki gegangen oder zu wem auch immer und gesagt, du pass auf, mit dem geht das nicht mehr. Und die haben Gehör gefunden. Und da ist jetzt was eingerissen die letzten 5, 6, 7 Jahre, dass die gesehen haben, wenn wir einen Trainer nicht mehr wollen, dann schickt man ihn darüber in die Geschäftsstelle und 4 Wochen später ist der Trainer weg. Und da hat sich was entwickelt und das kriegst du, glaube ich, nicht mehr aus der Mannschaft. Außer wenn du da wirklich einen Cut machst und 5, 6, 7 Spieler wechselst, was viel Geld kostet. Ich weiß nicht, ob sie das Geld haben, wenn sie nicht unter die ersten 4 kommen. Ich glaube nach wie vor, dass sie eine Chance haben. Und ich würde so weit gehen zu sagen, ich glaube, die kommen unter die ersten 4. So schlecht im Moment. Ja, die Frankfurter haben heute wieder verloren. Es sind 6 oder 7 Punkte.
Aber da müsste ja Dortmund mal richtig in den Lauf kommen.
Ja, aber du musst Frankfurt hat Probleme ohne Marmoush. Ob die Mainzer oben bleiben?
Ja, du musst aber die Probleme der anderen auch nutzen.
Ja, natürlich. Und Wolfsburg, Stuttgart haben sie wahrscheinlich nur 3 oder 4 Punkte Rückstand. Ja. Und jetzt, wenn sie rausgehen sollten, wovon ich ausgehe am Dienstag, das würde der Sache in der Bundesliga natürlich auch helfen.
Also das ist mal eine steile These, oder Felix? Also Borussia Dortmund kommt noch in die Champions League. Möglich ist es, keine Frage. Möglich ist auch, dass Bayer Leverkusen 0-3 aufholt. Felix, wie blicken die Fans auf das Gesamtkonstrukt Borussia Dortmund?
Das ist scheinbar die Zeit der womöglichen Aufholjagden. Ich untermal das Bild beim BVB erstmal mit ein paar Zahlen, die tatsächlich ehrlicherweise einigermaßen erschreckend sind. Zu Hause, der Signal Iduna Park, ja viel gelobt für seine Stimmung. Und da läuft es auch ab und zu mal. Es gab eine gute Phase, aber aktuell zu Hause nur 2 der vergangenen 11 Spiele gewonnen und 35 Punkte nach 25 Spielen, 39 Gegentore. Das sind die schlechtesten Daten seit 10 Jahren, beziehungsweise sogar seit der Saison 2007, 2008. Und jetzt haben wir Emre Can nochmal schwarz auf weiß. Wir sind keine Top-Mannschaft, das müssen wir uns eingestehen. Und spannend noch der letzte Satz, der hier auch gefettet ist. Wenn wir so weitermachen, wird es eine ganz schlimme Saison für uns. Und da greift der Kollege in den Kommentaren genau das auf. Wenn es denn lädt, was es gleich machen wird, wird eine schlimme Saison. Ich glaube, wenn man jeglichen Dortmund-Fan fragt, ist das schon eine schlimme Saison. Es geht also da Richtung Galgenhumor und der Kollege Conan Furlong, liebe Grüße, sagt, ist das Zitat aus 2023. Es wiederholt sich einfach relativ vieles beim BVB.
Ja, es ist eine schwierige Saison. Wie sehr verinnerlicht man das als Spieler und wartet im Grunde immer wieder schon fast darauf, dass das nächste
Unglück beginnt?
Nee, dass das Unglück passiert. Es gibt ja einen Punkt, da gehst du in Spiele und weißt, ich gewinne die. Und wenn ich in Rückstand gerate, wurscht, wir gewinnen. Und bei Borussia Dortmund hast du irgendwie das Gefühl, die gehen auf den Platz und warten irgendwie darauf, dass die Dinge eben.
Und warten irgendwie darauf, dass der andere
Sinne
heute
so in
vielleicht
etwa
ein bisschen besser spielt als man selbst.
Also lähmt das im Moment auch die Spieler, die Situationen, die sie sich selber gebracht haben, aber die schwierig ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, am Ende sind das auch nur Menschen, ne? Und der Kopf, wenn der nicht funktioniert beim Fußball, das wissen wir alle, dann funktioniert auch der Körper nicht, dann funktionieren einfach gewisse Spielmuster nicht. Mhm. Aber ich bleibe immer noch bei meiner Aussage, dass ich finde, man sieht keinen klaren Weg, keine klare Struktur.
Wie könnte der denn aussehen?
Wenn es nicht läuft, dass man einfach sagt, okay, erstmal stehen wir zum Beispiel besser kompakt defensiv. So, das ist eigentlich so das absolute Basic-Thema, wenn es da nicht so läuft. So, dann musst du, glaube ich, einfach in deinen Ansagen sein, auch als Trainer, wie Kovac das macht, kann ich mir auch vorstellen, dass er das tut.
Ist schon so,
genau.
Klar.
Deswegen finde ich da eigentlich auch die Wahl recht treffend. Nichtsdestotrotz, für diesen einfachen Fußball will der BVB ja eigentlich auch nicht stehen. Ich glaube aber, dass eben die Leistung, die müssen jetzt irgendwie durch diese Saison, die müssen sich da jetzt irgendwie rausziehen.
Glaubst du denn, dass Champions League noch möglich ist? Also Platz 5 wird ja aller Voraussicht nach dieser Saison eher nicht reichen.
Ich spreche die ungern, aber nee.
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Punkte, selbst gegen Mainz.
Die haben ja auch noch die Bayern auswärts beispielsweise, Didi. Also du hast jetzt die Möglichkeit, also sehr interessante These.
Ja, aber
Dortmund werden sie es gerne hören.
Du brauchst wahrscheinlich knapp 60 Punkte. Sie haben jetzt, glaube ich, 37, wenn mich nicht alles täuscht. Und haben noch 9 Spiele. Das heißt,
wir haben 5 Punkte.
Ja, vielleicht lange 55.
Markus Merk, der wollte gerade anrufen.
Also, ich dachte, Watzke.
Schöne Grüße, aber also, wenn Leverkusen mit der Diagnose Wirtz anruft, dann darfst du rangehen oder wenn Kimmich verlängert hat. Und jetzt sagst du mir noch mal bitte, ob du glaubst, dass Didi recht hat. Jetzt die einzelne Arithmetik lassen wir weg.
Ich widerspreche Didi sehr gerne, aber er hat hundertprozentig recht. Ich will das so ein bisschen aus meiner Sicht noch mal sehen. Terzic war ein Trainer, der fachlich gut war und der sich total mit dem Club identifiziert hat. Das haben alle mitgekriegt. Das habe ich. Das hat aber jetzt gar nichts mit Niko Kovac, den ich auch für einen sehr, sehr guten Trainer halte. Aber auch er mit den Medien im letzten Jahr. War das richtig? Der Terzic, kann ich mich noch erinnern, wie der in dem Dortmunder Stadion nach dem Mainz-Spiel die Tränen am Laufen sind. Terzic war gut Trainer. Ja. Da haben sie knapp die Meisterschaft verpasst, auch weil Musiala in der 95. Minute in Köln das Tor geschossen hat. Und derselbe Terzic ist dann, gewinnt das Halbfinale, beide Spiele in der Champions League, kannst du stehen lassen, beide Spiele in der Champions League, auch gegen Paris Saint-Germain, und macht ein großes Spiel im Endspiel, also mit der Mannschaft. Jetzt die Frage von Didier, war es gut, sich von ihm zu trennen? Die haben sich eigentlich, weil ich eben schon mal gesagt habe, danach noch verstärkt mit Spieler. Gourassi ist für mich insgesamt stärker wie Füllkrug.
Also,
ich will das jetzt gar nicht durchhängen, Abendhund und alles tralala. Ja. Und Groß, das war mal, muss man überlegen, ob das richtig war oder wieso kam es, dass man einen Trainer, der nachweislich im Champions-League-Finale ist und die deutsche Meisterschaft im letzten Spiel verloren hat, das muss man knapp unglücklich verloren hat, warum hätte man mit ihm nicht mal weitermachen können? Ich bin nicht nah genug dran, um das jetzt hundertprozentig zu analysieren.
Das ist ja vergossene Milch. Jetzt ist ja die Frage, was passiert? Du warst 25 Jahre Manager und spürt man dann irgendwann, jetzt ist tatsächlich der Punkt, an dem wir etwas machen müssen, auch wenn es teuer sein kann, auch wenn es bedeutet, dass man Spieler, die man eigentlich gerne sieht, wie einen Brand beispielsweise, wegschicken muss. Welche Überlegungen gibt es jetzt in der Chefetage nach deiner?
Die erste Überlegung ist natürlich, ohne Moos nichts los. Du musst ja gucken. Ja, klar. Das richtet sich ja auch nach der Kohle. Und die werden sagen, wir haben im letzten Jahr eigentlich gute Leute geholt. Wir haben gar keine richtig bitteren Abgänge verkraften müssen? Haben wir irgendjemand in der Personalplanung intimiert? Oder ist es eine der Führung insgesamt, nicht nur beim Trainer? Das sind so Themen, die hat der Didi eben wunderbar angesprochen. Deswegen bin ich auch jetzt nochmal bei Terzic da auf den Vallon gesprungen, weil ich habe da wirklich mit dem gelitten, wie ich den da im Stadion sehe, die Meisterschaft. Also dem liefen die Tränen. Dann auch Champions League nochmal im Finale. Das war ja jetzt keine scheiß Saison, wo der gehen musste. Also unglücklich Vizemeister im letzten Spiel und noch unglücklich die Champions League verloren. Ne?
Absolut. Jetzt,
aber eine Ansammlung von guten Einzelspielern macht noch lange keine gute Harmonie in der Kabine. Und daraus entsteht die Dynamik am Ende. Und wir haben es ja selber erlebt beim FC Hollywood, du hast es angesprochen. Wir hatten ja nur Superstars. Und was war das Ergebnis? Es war Klopperei in der Kabine und hat einen Trainer mit Otto Rehagel, der alles hat laufen lassen.
Aber ihr seid eben auch nicht in der Rehagel-Saison, aber eben dann doch auch Meister geworden.
Ja, aber ich erinnere mich auch noch an das Jahr 1995, als wir mit dem FC Bayern, glaube ich, 5 Spieltage vor Schluss 3 Punkte vorm Tabellenabstieg waren. Also von daher, also du musst dann die richtigen Schlüsse ziehen und musst dann auch dementsprechend Personal ergänzen.
Bring das bitte mal in eine These. Du hast das ja sehr interessant jetzt hergeleitet mit Klopp. Worauf würdest du jetzt setzen? Würdest du sagen, Borussia Dortmund muss sich sozusagen seine Arbeitertradition erinnern?
Sie müssen eine eigene Philosophie entwickeln. Und was wollen sie machen?
Wie würde die aussehen?
Also das kann ich ja nicht entscheiden.
Ja, aber du kannst
eine
Meinung dazu
sagen. Aber Jürgen Klopp kam ja und hat eine Euphorie entfacht mit einem klaren, mit einer klaren Spielphilosophie und mit einer klaren Personalpolitik auch. Mit jungen Leuten, mit einer erfahrenen Achse, mit Weidenfeller im Tor, Sebastian Kehl und so weiter. Und dann wurden Spieler verpflichtet, wie Subotic, Hummels, habe ich vorhin schon mal. Und so.
Später noch Barrault, also
Lukas Barrios. Lewandowski war ja Ersatzspieler.
Es gab eine klare Philosophie.
Und das ist eben die Stärke, die Jürgen Klopp beim BVB reingebracht hat. Davon haben sie sehr lange profitiert, auch als Klopp nicht mehr da war.
Ja.
Und das ist jetzt die Herausforderung. Nicht, ob sie jetzt den nächsten guten Spieler finden, sondern die Spieler selber haben ja Qualität. Mhm. Sondern es geht darum, eine Spielphilosophie zu implementieren, den richtigen Trainer, weil der muss es jeden Tag umsetzen,
kann
zu
das
benennen.
Denn Kovac sein?
Das kann auch Kovac sein. Aber dann muss auch dementsprechend das Personal so zur Verfügung gestellt werden, dass das auch passt. Mhm. Und nicht, wir versuchen jetzt mal irgendwie uns durchzumogeln und wir haben ja alle Superspieler.
Der Spieler ist gut von dem genau, und dem Club und dann hole ich den noch dazu.
Und da muss ich mir genau überlegen, und das ist die Aufgabe, die ich von Führungspersonal in dem Bundesliga-Geschäft erwarte. Meine Philosophie ist, wir wollen das und das erreichen. Passt der Spieler dafür von den körperlichen und sonstigen Fähigkeiten, aber auch von den geistigen und von der Identifikation.
Frage, jetzt ruhig so,
die Identifikation, die Dortmund ja mal extrem stark gemacht hat, auch was die Spieler betraf, das ist doch nicht mehr vorhanden.
Und da mache ich jetzt einmal das Ganze auch an der Personalie Brandt fest. Der identifiziert sich nach meinem Eindruck durchaus mit Borussia Dortmund, aber natürlich entlädt sich auch Kritik bei ihm. Warum? Weil er eben auch ein Gesicht ist. Würdest du sagen, das ist fair oder unfair? Oder nachvollziehbar?
Es ist nachvollziehbar, es ist aber nicht fair für mich. Ich finde nämlich, Jule Brandt ist, ich weiß, er ist sehr viel in der Kritik, aber ich finde ihn immer noch überragend. Ich finde auch, dass er natürlich Qualitätsverlust hat, müssen wir nicht drüber sprechen, aber man sieht, dass er will und er kann es einfach gerade nicht umsetzen, meiner Meinung nach. Jedes Mal, wenn ich mir ein Spiel vom BVB ansehe, denke ich mir, oh, ist das jetzt wieder unglücklich, aber man sieht, er ist so viel in Bewegung und ich verstehe schon, dass jetzt einige sagen, vielleicht muss man sich von ihm trennen, vielleicht ist es auch für ihn persönlich einfach wichtig, mal was anderes zu sehen, mal zu einem anderen Club zu gehen, das wissen wir auch alle, dass das manchmal ganz gut tut, mal irgendwie andere Luft zu schnuppern, aber nichtsdestotrotz finde ich persönlich würde mich freuen, wenn er weiterhin dieses Trikot trägt, weil er für mich eine ganz klare Identifikationsfigur ist für den Verein. Aber, wie gesagt, ich sag auch, es muss eine klare Idee geben und danach muss man auch den Kader zusammenstellen. Plus, sorry, eine Sache noch, das Thema mit der Kabine, auch wichtig, dass du Charaktere hast, zum Beispiel ein Wolf. das war so einer für mich, der war schon beim ersten FC Köln so einer, der immer geackert hat, immer gearbeitet hat. Und der war auch gut für die Kabine, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also solche Spieler brauchst du eben auch.
Da hat man dann vielleicht damals das Gefühl gehabt, der hat ja gestern auch gut gespielt mit Augsburg, aber das ist vielleicht fußballerisch nicht für das reicht, was Dortmund in dem Moment wollte.
Das muss man
dann
immer, das
muss man abwägen.
Brauche ich immer nur die Julian Brandt?
Aber es gibt ja Riason, es gibt ja schon andere. Es gibt einen Groß, es gibt einen Sabitzer. Und jetzt aber natürlich verrate ich nicht so viel, wenn ich sage, Didi hat bei Brandt eine etwas andere Auffassung.
Ja, also die Tatsache, dass er mit Ende 20, dass man das Wort Talent noch im Mund nimmt, beantwortet wahrscheinlich die Frage. Und die Sache ist ja, der ist jetzt, ich weiß nicht, seit 6, 7, 8 Jahren in Dortmund.
Ich glaube im 6. Jahr.
Im 6. Jahr, die haben immer dieselben Probleme. Und wenn ich halt beim zweitbesten Verein spiele, lassen wir jetzt mal dahingestellt, ob er das noch ist oder nicht mehr ist, weil eine Saison wird das nicht ändern, das ist der zweitgrößte Verein nach wie vor. Die haben um die Meisterschaft oft mitgespielt, die waren im Pokal dabei, in der Champions League auch im Finale. Hat es in den 6 Jahren einmal ein Angebot für Julian Brandt gegeben?
Das weiß ich nicht.
So, also gehört hat man nichts. Ich weiß ja auch nicht, ob es eins gab, aber heutzutage ist er, wenn es ein Angebot gibt oder ein halbes, dann ist es ja sofort in jeder, steht es in jeder
Kategorie. Es steht ja sogar welche drin, die keine
Angebote haben. So ist es.
Und ist das so?
Habe ich von gehört.
Und, wow. dass es ein guter Spieler ist ja überhaupt kein Thema. Nur,
wenn er ist nicht dann, so gut, wie er sein könnte.
Nicht konstant, er zeigt es immer wieder, aber davon kann ich mir nichts kaufen, weil du brauchst Leute, auf die du dich verlassen kannst. Und in Dortmund, da muss erstmal Fußball gearbeitet werden und da brauchst du diese filigranen Spieler. Und da muss ich halt auch, wenn ich nach 2 Siegen in die Mannschaft komme, wenn der Kovac ihm dieses Vertrauen gibt und sagt, Julian, du bist jetzt wieder in der Mannschaft, dann muss er halt mal vorausgehen, dass du so ein Spiel wie gestern dann vielleicht 2-1 gewinnst. Dass er einen reinschießt und eins vorbereitet. Und dann sagst du, so, das ist er. Und das ist ja seine Aufgabe. Dann kann ich nicht sagen, ah, wir haben keine Führungsspieler. Und dann kann ich ja nicht sagen, das ist nicht der Typ. Du musst die vorangehen auf dem Platz. Und da ist es einfach
glaube,
zu selten der Fall.
Brandt ist ein Typ, der sich wohlfühlen muss und der dir dann den Zuckerguss auf der Torte
liefert. Ich habe gestern,
was denn?
Das ist Leistungssport, da geht es nicht um Wohlfühlen.
Weiß ich nicht. Das ist jetzt ein ganz
anderes Thema. Ja,
natürlich geht es um Wohlfühlen. Du warst vielleicht ein Spieler, dem war es egal, aber es gibt schon Spieler, die müssen sich wohlfühlen. Da sind, glaube ich, Menschen einfach unterschiedlich.
Aber weißt du, wie viele Situationen es gibt? Du wirst dich öfter nicht wohlfühlen, wie du dich wohlfühlst. Und wenn du nur spielen kannst, wenn du dich wohlfühlst,
dann wird's
kommt
schwer.
Auf dein Arbeitsumfeld an.
Ich habe gestern, oder wir haben gestern Sebastian Kehl gefragt nach Julian Brandt und er war auch zumindest interpretationsbedürftig in seiner Aussage.
Ist er ein Fixpunkt für die nächsten Jahre?
Ja, das kann man in der aktuellen Situation, kann man das ja nicht richtig sagen, weil wir haben natürlich Vertrag, aber wir haben eine schwierige Situation, in der wir uns befinden. Wir wissen, dass einige Spieler 26 auslaufen. Aber ich glaube, dass die Spieler und auch wir im Moment sehr, sehr fokussiert auf das sind, was wir jetzt im Alltag erstmal bewältigen wollen. Und das ist Spiele gewinnen. Und das weiß auch Julian und da wird er alles für geben.
Klang das jetzt für dich so, Kalli, als wäre er ein Fixpunkt für die nächsten Jahre?
Ja, ich glaube, Didi hat ja alles. Das ist ein guter Spieler. Aber entscheidend ist nicht, ob du gut bist, sondern was du auf dem Platz umsetzt. Ich glaube auch, dass du vom Talent, ich kenne den ja auch lange, auch von seiner grundsätzlichen Einstellung positiv ist, der dann, wenn ihm was gelingt, ja auch dann plötzlich mal richtig explodiert ist. Mhm. Auch in Dortmund sollte man nicht vergessen. Ich kann jetzt nicht in den Reihen gucken. Das ist eben Fakt, dass er jetzt nicht überragend spielt. Aber ich würde mich dafür stark machen und sagen, der hat eine gute Einstellung. Der hat auch Talent. Vielleicht hat der die eigentlich nicht ganz falsche Lehen eben hier, diese oder jene, die kleinen Nuancen, die man dann auch nutzen muss. Ne? Das ist klar.
Also ich glaube, dass das in Dortmund, dass das einer der Spiele ist, wo du, wenn du einen Neuanfang machst, dann bin ich der Meinung, kannst du das nicht mit Brandt machen. Und ich glaube, dass der Spieler woanders 2, 3 richtig gute Jahre haben kann. In Dortmund ist jetzt so viel passiert und irgendwann, ich vergleiche das ein bisschen mit Sané in München, wo jetzt auch gesprochen wird, vielleicht wird er doch verlängern. Wenn so viel passiert mit dem Spiel, wenn so viel erzählt wird, so viel geschrieben wird, muss nicht alles stimmen. Irgendwann, glaube ich, musst du mal den Schnitt machen und sagen, da ist so viel passiert, du musst dich trennen. Und ich glaube, wie gesagt, das ist ein guter Spieler. Und ich glaube, dass er woanders 2, 3 richtig gute Jahre haben kann, aber nicht mehr in Dortmund.
Aber Spieler, die so künstlerisch sind wie Brandt, Musiala, Wirtz, die leben natürlich auch von der Stabilität der gesamten Mannschaft. Mhm. Und nur dann sind sie in der Lage, das abzurufen, was sie wirklich abrufen können. Und anders zu sein als die normalen Spieler. Wir waren ja eher auch normale Spieler und dann hast du den Mario Basler, der hat, und Mehmet Scholl, die haben halt Sachen gemacht, die konnten wir halt nicht, hätten einen Knoten in den Beine gehabt. Das war, aber unsere Aufgabe war ja, die Basis zu schaffen.
Ja.
Und dann funktionieren diese. Aber wenn ich zu Julian Brandt sage, du musst jetzt die Lokomotive ziehen, um uns auf Platz 4 zu bringen, das kann nicht gelingen. Das ist völlig ausgeschlossen.
Aber Thomas, aber wenn er das öfter machen würde, was er kann, da kann er der Mannschaft natürlich auch Stabilität geben.
Natürlich, aber dann
gibt es natürlich den anderen auch das Gefühl, gibt's da ist einer, wenn man dem den Ball geben kann, immer was passieren. Ja, da gibst du natürlich jedem Sicherheit und das macht einfach zu wenig.
Ich habe eine Idee für eine Überleitung. Vielleicht macht er das, Felix, in Lille.
Ja. Oh. Wow. Julian Brandt übrigens, ich habe gerade noch mal kurz geguckt, in 180 Spielen für den BVB, 34 Tore, 43 Assists. Also, naja, in knapp jedem zweiten Spiel eine Torbeteiligung kann man jetzt interpretieren, wie man will. Tue ich mal nicht. Wir haben eine ganz einfache Frage gestellt. Kommt der BVB gegen Lille weiter? Ja oder nein? Und 45% sagen ja, 55% nein. Es wird eine enge Kiste, glaube ich. Da sind wir uns fast alle sicher. Ich persönlich kann mir gerade nicht vorstellen, dass der BVB auswärts dann tatsächlich in Lille gewinnt nach dem 1:1 im Hinspiel. Schauen wir mal.
Ja, ganz kurze Prognose.
Der BVB kommt weiter.
Ist ja im Fußball, genau.
Ich sage dir, der BVB kommt weiter.
Weil? Kurz und knapp begründet?
Weil sie das Spiel gewinnen.
Das wollte ich sagen.
Ich glaube, dass sie weiterkommen.
Du hast jetzt noch die Möglichkeit, weil sie ein Tor mehr schießen
als der Gegner. Zu verstärken, genau. Ja. Immer ein Tor mehr.
Oder weil sie ein Elfmeterschießen gewinnen.
Aber so weit sogar noch. Nee, ich glaube, die machen das aus dem Spiel heraus. Ich glaube, die ziehen sich da jetzt raus. Die gewinnen gegen Lille.
Und könnte das dann der Auftakt sein für die Aufholjagd Richtung Champions League? Und Didi hat dann am Ende...
Das könnte der Auftakt
Kurze
sein.
Antwort,
und dann geht es richtig los. Nee, glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass sie dieses Spiel gewinnen.
Haben sich irgendwie immer selber im Wege gestanden. Ne? Den Eindruck hat man dann schon.
Kann man so sagen.
Didi?
Ich habe auch kein ungutes Gefühl. Aber mich würde es nicht wundern, wenn sie 3-0 gewinnen und auch nicht, wenn sie 3-0 verlieren. Und ich glaube, das ist für die Verantwortlichen im Moment die schlimmste Situation. Die fahren dahin. Und die fahren da wirklich in einem Tunnel, wo kein Licht ist. Die wissen nicht, was sie sehen. Und das ist für einen Verantwortlichen, und ich glaube, der Kovac fühlt ähnlich. Und das ist das Schlimmste, was es gibt.
Ja, ich gehe auch davon aus, dass sie weiterkommen. Man sieht ja auch in der Runde davor, haben sie sich zu Hause gegen die Portugiesen sehr schwer getan. 0-0 in Portugal, die sind übrigens Tabellenführer in Portugal, haben sie souverän aus dieser Spielweise, ein bisschen defensiv, ein bisschen Ordnung, dann haben sie 3-0 gewonnen. Also wenn ich die Runde davor betrachte, kann ich mir sagen, schließe ich mich hier
allen an.
Also wir schicken
ja, die haben es auch in dem Spiel auch geschafft gegen Sporting Lissabon. Wie gesagt, die Spitzenreiter waren die.
Genau, wir schicken Borussia Dortmund mit viel Optimismus auf die Reise nach Frankreich. Und gleich sprechen wir dann über das deutsche Duell in der Champions League. Bayer Leverkusen gegen die Bayern. Leverkusen muss ein 0-3 aufholen. Mal schauen, ob das gelingt. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über das Champions-League-Spiel am Dienstag. Das Fußball-Deutschland elektrisiert. Die Bayern haben den ersten Teil mit 3-0 gewonnen. Das sieht klar aus, aber der Europapokal, Rainer Kalmund hat schon angesprochen, hat schon viele große Überraschungen, Sensationen, ja Wunder geliefert. Und interessant, an dem Spieltag davor, Stefan Graf, die Generalprobe von beiden missglückte.
Rotation ist eine Notwendigkeit, hat Vincent Kompany gesagt. Es sind insgesamt 10 Veränderungen im Vergleich zum Champions League Achtelfinal-Hinspiel gegen Leverkusen.
Was würden Sie denen antworten, die sagen, das war heute zu viel Rotation?
Ja, eigentlich keine Antwort. Was soll ich antworten? Wenn wir gewinnen, dann können wir reden über die zweite Tor von Guerrero. Aber wir haben verloren.
Und dann ist er drin, der Anschluss.
Für uns ist es natürlich sehr unangenehm.
Zischocke, Ausgleich!
Natürlich, wir dürfen niemals eine rote Karte bekommen in dieses Spiel. Und danach, sogar mit 10 Mann, müssen wir trotzdem dieses Spiel entweder gewinnen oder nicht verlieren. Und das ist nicht passiert.
Nach 0-2, 2-3.
Wir sind alle nicht happy. Ein bisschen hilft uns natürlich, dass die Konkurrenz jetzt auch nicht unbedingt gewonnen hat.
Ihr hättet auf 5 Punkte rankommen können. Ihr hättet euch mental in wirklich eine gute Position bringen können. Wie schlimm ist das für euch, dass ihr diese Chance weggegeben habt?
Heute war alles schlimm. Und auch das.
Schmied ist da und Bremen führt.
Waren 7 Wechsel zu viel heute vielleicht?
Vielleicht.
Oh, der Ball ist super für Top. Kein Abseits, den hätte er selber schießen können. Liegt er quer, Fahne bleibt unten. Cimba, Bremen 2-0.
Wir haben es einfach nicht gut gemacht. Es war meiner Meinung nach einer unserer schlechtesten Spiele in dieser Saison.
Boah, Wirtz spielt den Ball, dann kriegt er den Treffer auf dem Sprunggelenk.
Weiß man schon was von Flo Wirtz? Wir haben gehört, er ist mit Krücken raus.
Ich weiß gar nichts. Also ich kann nur die Szene aus dem Spiel beschreiben, die sah scheiße aus.
Ja, tut mir leid. Also ja, ist ein Foul, ist gelbe Karte, aber ich spiele halt den Ball und habe dann Glück gehabt, dass dadurch kein Rot ist.
Das ist bitter, ganz, ganz bitter. Ein 0-3 gegen die Bayern. Aufholen ohne Florian Wirtz scheint unmöglich.
Ich kann. Ist schwierig, aber es kann.
Ich glaube fest daran, weil wir haben ja letztes Jahr hier 3-0 geschlagen. Also wir gehen alles mal schauen.
Man hat dann auch gesehen, unbesiegbar sind die Bayern nicht.
Wir müssen nicht zu viel reden. Natürlich sind wir sauer. Aber das Wichtige ist jetzt die Reaktion.
Ja, ich glaube, der ein oder andere hat jetzt schon ein bisschen Wut im Bauch und das schadet in der Regel bei uns nie.
Ja, genau den Eindruck hatte bei der Thomas auch beim Hinspiel. Ne? Also vorher die Favoritenrolle bei Bayer Leverkusen, dann haben die Bayern mit Wut im Bauch reagiert. Einmal zum Thema Rotation. Kompany wollte sich nicht locken lassen. Was sagst du? Hat das schon eine Rolle gespielt gestern bei der Niederlage?
Ach, also wenn ich den Kader mir angucke bei Bayern und die Mannschaftsaufstellung, muss ich den VfL Bochum mit einer 2-0-Führung am Ende auch mit 10 Mann beherrschen können. Mhm. Also für mich sind die schon einen Schritt weiter gewesen. Die sind ganz klar auf die Insta fokussiert. Und da hat das Spiel gegen Bochum, so offen muss man einfach sagen, hat einfach gestört. Ja, weil die Meisterschaft ist ja mehr oder weniger mit 8 Punkten Vorsprung entschieden, 9 Spieltage vor Schluss. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch funktioniert. Also geht es für die Bayern darum, jetzt gegen Leverkusen weiterzukommen und alles andere.
Ich war ja auch im Stadion. Also es war ja nicht nur eine 2-0 Führung. Die haben noch einen Elfmeter an den Pfosten.
Aber ganz kurz, Kelly, wie hast du geschaut, als du auf die Aufstellung mal geguckt hast? Also 10 Spieler ja. Zu rotieren ist ja schon, Ottmar Hitzfeld ja. Hat auch viel rotiert, 5, 6, 7 Spieler, aber 10 ist ja schon viel.
Aber sie waren mit den 10 Spielern hoch überlegen, haben 2-0 geführt, haben einen Elfmeter an den Pfosten geschossen, war auch gut platziert geschossen. Normal hätten sie 3-0 geführt, ja. Wenn da irgendeiner im Stadion gesagt hätte, heute gewinnt der VfL Bochum noch 3-2, hätten wir direkt in der Anstalt abtransportiert. Aber nachher war es noch nicht mal unverdient. Glücklich, aber noch nicht mal unverdient. Da hätte man, aber ich habe ja eben schon gesagt, alle 4 Hoffnungsträger von uns, Frankfurt war zu Hause gegen überlegen, Leverkusen, alles hier in kleinerer. Dann Günter Knüller, Bayern München noch, nicht? Und kannst du alles. Dann eben die Dortmunder. Alle 4 hatten Heimspiele, hatten über 70% Ballbesitz und haben die Dinge alle 4 vergeischt. Das ist irgendwie.
Gut, auf der anderen Seite sind es. Ja, aber die Kader sind natürlich auch darauf ausgelegt. Natürlich. Deswegen hat Kompany ja auch davon Gebrauch gemacht. Wie siehst du so dieses Thema Rotation grundsätzlich und konkret gestern?
Ich bin Fan von Rotation, wenn das angepasst ist und wenn man das auch im Training dann so anpasst, dass zum Beispiel 6er miteinander trainieren, dass die gut aufeinander abgestimmt sind. Immer wenn du A11 gegen B11 spielst, spielt das immer eine Rolle. Und ich gehe da aber auch mit. Also es ist eigentlich egal, wen du da starten lässt. Du musst dieses Spiel beherrschen. So, und ich denke auch, dass die These richtig ist, wenn du sagst, dieses Spiel hat gestört. Weil der Fokus liegt jetzt einfach auf der Champions League. Und sind wir auch mal ehrlich, ich denke nicht, dass Leverkusen Bayern noch holen wird. Also ist das eigentlich egal und wird wahrscheinlich versanden.
Wie war es bei dir, Didi? Bist du lieber mit dem Sieg in der Bundesliga, auch wenn das vielleicht unbedeutend war, in die Champions League oder in den UEFA Cup gegangen? Oder also, war es dir wurscht und das Spiel hat
also
tatsächlich
wenn die Leverkusen gestern gewonnen hätten, ja. Dann hätten die sehr wohl wieder in den Rückspiegel geschaut. Also, ja. Das Spiel wollten sie nicht verlieren und das haben auch seine Auswechslungen gezeigt, dass er dann die Großen alle eingewechselt hat. Du musst schauen, dass du immer wieder Spieler aus der zweiten Reihe spielen lässt, dass die von der Fitness her nicht zu weit hinter die ersten elf fallen. Mm. Weil natürlich die zehn, die gestern gespielt haben, da wird er wahrscheinlich in den nächsten Wochen möglicherweise 3, 4, 5 brauchen. Das heißt, es ist wichtig, dass die immer wieder spielen. 10 zu wechseln, muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich nicht. Wir hatten eine Situation, Liverpool, die sind aus dem FA Cup ausgeschieden letzte Woche. Die haben nicht gespielt vor dem Paris-Spiel. Die wurden vermöbelt von Paris, wie ich es noch nie gesehen habe. Die haben 28-1 oder 2 Torschüsse gegen sich. Weil es immer die Diskussion gibt, ja, Woche frei zu haben, ob das hilft. Klar. Wenn du gewinnst,
aber Liverpool hatte einen Torhüter mit, das war auch keine schlechte Idee.
Den haben sie aber auch gebraucht. Den haben sie aber auch gebraucht. Wenn du gewinnst, dann können die Spiele nicht schnell genug kommen. Ja, und deswegen ist das natürlich, auch wenn die Leverkusen, es hat sich nichts verändert, die Bayern werden jetzt wahrscheinlich Meister werden, aber die optimale Vorbereitung war das natürlich für die Bayern auch nicht.
Und einer der Spieler, der reinrotiert ist, war Palinha, mit wenig Spielpraxis. Hat die rote Karte auch damit zu tun gehabt, möglicherweise, dass die Koordination, die letzte Koordination in solchen Szenen nicht da sein kann, wenn man relativ wenig Spielpraxis hat? Hier ist die Situation.
Aber jetzt sag mir mal bitte, was soll der Spieler da machen?
Ja.
Der schlägt den Ball weg mit der Innenseite und der Bochumer Spieler läuft in den Fuß rein.
Ja, das ist richtig unglücklich.
Also das ist für mich auf gar keinen Fall eine rote Karte, weil es keine Absicht des Spielers ist, der da die rote Karte von Palinha ist.
Ich glaube, die Schiedsrichter bemühen dann das Trefferbild.
Ja.
Ja, aber das
ich bin aber kein Schiedsrichter. Ich sag's
ja, das mag ja, das mag ja sein, aber das ist doch völlig weltfremd. Also ich spiele den Ball, mein Schwungbein schwingt irgendwohin aus, ist ja ganz klar, weil ich kann ja gar nicht stoppen. Und zwischenzeitlich hat ein anderer Spieler seinen Fuß dahingestellt. Also Entschuldigung, das ist doch lächerlich.
Muss er denn so weit ausschwingen?
Es sieht brutal aus.
Es gibt Spieler, ich habe früher mit Spielern zusammengespielt, die haben das absichtlich gemacht. Das unterstelle ich ihm nicht.
Ja, Roy Keane und so weiter, die
ja, haben sich anderen.
Im Kabinengang aber schon.
Nein, aber was ich in dem Fall sage, er hätte es verhindern können. Jetzt kannst du sagen, ist das seine Aufgabe oder seine Pflicht, das zu verhindern? Weil du hast das Spiel 15 Jahre gespielt, schon sie. Hast du einmal so einem auf Sprunggelenk getreten? Ich glaube nicht.
Also ich kann mich nicht erinnern.
Mir ist das nie passiert, weil du den anderen siehst.
Aber du hast immer gespielt.
Erstmal ja, du den
wenn ich gesund war, habe ich immer gespielt. Ja.
Und wenn du dem anderen da auf Sprunggelenk steigst, dann besteht auch oft die Gefahr, dass du dich selber verletzt. Dass du
siehst da schon eine Verantwortung bei Palinha.
Er hätte es verhindern können. Es gibt Situationen, wo das passiert, wo es nicht zu verhindern ist. In dem Fall hätte er es verhindern können.
Aber wie hätte er es machen können?
Dass er eben den Ball spielt und springt. Ball spielt und springen.
Aber da würde ich dann eben zu deiner Frage zurückkommen. Liegt das auch an der Spielpraxis? Mhm. Dann würde ich sagen, ja, es liegt daran.
Mag sein.
Weil es einfach, erstmal, du hast ja auch so eine gewisse Art von Overpacing dann drin. Du möchtest ja auch zeigen und du willst zeigen, dass du in die Startelf gehörst und all das, das spielt ja auch mit.
Eltern saßen auf der Tribüne, habe ich gelesen
auch noch.
Und so.
Aber er hat in Stuttgart letzte Woche hat er auch gespielt.
Ja, ja gut, ich glaube, es ist schon also sensibel, ja, dass der Typ darunter leidet, dass er wenig spielt.
Natürlich, ne? Und ich glaube eben, dass dann solche Aktionen weniger passieren, wenn du auch einfach in diesen schnellen Situationen, weil wir sehen ja ganz klar, er macht das nicht absichtlich, aber es ist unglücklich. Und ich gehe da schon mit, dass das eine rote Karte sein kann.
Aber was ist dann der Unterschied, wenn ich spiele jetzt den Ball und dann passiert dieser Zusammenprall? Wie bewerte ich dann, wenn ich den Ball nicht spiele und mache genau das Gleiche? Also sind zweimal rote Karten angeblich.
Am Ende ist es das Treffer.
Und dann heißt es, zwei Spiele Sperre für beide vergehen. Das kann ja nicht das Gleiche sein.
Also du würdest das differenzieren wollen.
Also ich würde es ganz klar differenzieren wollen, ob jemand wie Palinha in der Situation den Ball spielt und dann der Zusammenprall ist, ähnlich wie bei Weiser und Wirtz, war ja genau.
Gucken wir gleich drauf, aber interessant, aber ich will jetzt einmal Felix hören, wie sehen die Fans das?
Bei all der ja teilweise dann doch auch relativ subjektiven Diskussionen gibt es einen Fakt, das tat weh, was Palinha da gegenüber Masuris gemacht hat. VfL Bochum hat natürlich gefeiert nach dem Sieg, ist ja klar, in der Kabine ging es auch feuchtfröhlich her. Und wenn man da ganz genau hinguckt, eben auf den Fuß von Masuris, dann sieht das nicht schön aus. Da ist Blut, da ist eine Schwellung, dass er ja überhaupt dann in dem Moment stehen kann und feiern kann, ist schon sowas wie ein kleines Wunder. Grundsätzlich, um noch kurz auf João Palinha einzugehen, gefühlt steht das P so ein bisschen für Pechvogel bei ihm, was den FC Bayern betrifft. Muskelbündel, das hat er schon gehabt. Mit einer Grippe Spiele verpasst. Den Fehlschuss vor dem möglichen 4:0 jetzt im Champions-League-Hinspiel gegen Bayer Leverkusen. Palinha und FC Bayern ist zumindest bisher keine richtige Erfolgsgeschichte.
Ja, ist das so?
Didi? Also, ja, das also mit der Wunde, das wird er verkraften. Wir sind ja nicht beim Volleyball. Also, das gehört dazu.
Aber Volleyball, auch nicht beim Football.
Beim Volleyball kannst du auch umkriegen.
Ja, aber da wird er wahrscheinlich der Einzige sein, der offene Sprunggelenk hat. Das passiert halt.
Aber Didi, ich sag mal, du hast gerade gesagt, er kann es verhindern. Ne? Ja. Kannst du mir mal sagen, warum der Bochumer Spieler in der gegnerischen Hälfte in dieser Situation so Gute da Frage. Reingeht? Völlig unmöglich. Irgendwas zu gefährden, ja?
Also aber auch sich selbst zu gefährden. Gebe ich dir recht, da müssen wir aber zur ganzen Wahrheit sagen, dass Medic beim Elfmeter, den Gnabry verschossen hat, vom Platz hätte fliegen müssen. Weil wenn du nicht versuchst, den Ball zu spielen, wird das mit Elfmeter und roter Karte geahndet. Und das gehört zur ganzen Wahrheit auch dazu, dass die Bochumer schon, bevor die Bayern zu zählt waren,
ich würde sagen, vom Platz hätte fliegen können. Aber die Diskussion lassen wir jetzt. Wir sind bei dieser Szene. Kurz, Kali, von dir. Missverständnis, Palinja? Also passt das in gewisser Form, Felix hat es auch angesprochen, irgendwie ins unglückliche Bild?
Ich stelle einfach hier so die Meinung, die auch hier die zwei Experten im Wesentlichen angedeutet haben. Für mich war es auch kein Platzverweis. Ich war also live im Stadion. Aber Didi hat eben gesagt, wenn der Ball gespielt wird, auch Weiser kannst du, jetzt sehen wir nachher keine Schuld machen. Aber ich habe heute auch wirklich mit Schiedsrichter auf höchste FIFA-Ebene, vielleicht hat der Merck eben angerufen, weil er nicht damit einverstanden ist. Der war ja offen, wo man sagt, in dem Spiel, was sich eben auch zu eurer Zeit dynamischer heute ist, noch schneller ist, wenn du da jetzt immer, die kommen ja immer mehr, die Zweikämpfe, die springen wie die Kamikaze-Flieger da rein und da musst du sagen, wenn du den Ball dabei nicht spielst, ist die Gefahr,
das
gelb
ist ja
oder
klar.
Rot,
das ist
für
ja
dich
klar.
Ganz rot. Und ich glaube, das muss auch klarer kommuniziert werden.
Schauen wir das auch mal anhand von der Szene Weiser und Wirtz an, Kalin. Dann kannst du das einfach mal den Gedanken mal fortsetzen. Es ist ja im weiteren Sinne eine vergleichbare Situation gewesen gestern. Du bist also der Meinung, die Schiedsrichter müssten sich auf das gesteigerte Spieltempo noch besser einstellen?
Nee, die Schiedsrichter oder klarere Anweisung zu sagen, wenn du den
Was war das für dich jetzt? Also welche Strafe hätte
ich
das
noch deiner Meinung? Ich würde jetzt dem Weiser da keine Schuld geben, muss ich ganz klar sagen. Man kann das so sehen, aber da musst du mit der Regel anfangen. Da musst du sagen, wer da, wie du eben sagst, den Kamikaze-Sprung beim Tempospiel bei höherer Dynamik macht und den Ball nicht trifft.
Das ist eine gelbe Karte.
Patch. Rot oder gelb. Das ist die entscheidende Frage. Aber das muss auch grundsätzlich dann angewiesen werden. Mit den Schiedsrichtern, mit der Regel Auslegung. Und ich habe ja wirklich heute nicht mit Mickey Mäuschen gesprochen, sondern mit dieser Doppel. Die Schiedsrichter, also auch Brüsch sagt, da beschäftigen wir uns mit. Mit dem schnelleren Tempo, mit der größeren Dynamik und diese Kamikaze-Sprünge, die du eben angesprochen hast, die sind vermehrt. Und wenn du da nicht den Ball spielst, dann musst du damit rechnen, gelb und rot. Das ist für mich so eine
grundsätzliche Frage. Das ist ja unstrittig.
Aber die Frage ist jetzt, würdest du sagen, dass jetzt beispielsweise Weiser gestern auch rot hergegeben hätte?
Für mich war das kein Rot, für mich war das eine dunkelgelbe Karte. Ich finde aber auch noch die Situation eben davor, knapp davor, interessant. Er ist in einem Zweikampf. Also er ist wirklich eher damit beschäftigt, seinen Gegenspieler wegzudrücken. Dann bist du natürlich schon auf dem Weg zum Ball und Wirtz bewegt sich halt auch schnell. Wenn wir uns dann nochmal, das ist jetzt die Zeitlupe, man sieht es davor, aber eben auch eigentlich besser. Er ist im Zweikampf. Das ist absolut nicht seine Idee, will er noch seinen Körper mit reinstellen. Also jeder, der selber Fußball gespielt hat, weiß, du konzentrierst dich da komplett auf den Körperkontakt, willst in die Richtung vom Ball gehen, dann kommt dein Gegenspieler noch dazu, der dann halt Richtung Ball geht. Für mich ist das klar eine gelbe Karte, wie gesagt, dunkelgelb, aber eine rote ist das nicht.
Didi?
Er wollte ihn ja gar nicht tackeln, er sieht ihn ja später jetzt, der wollte den Ball auf seinen Mitspieler rechts rüberspielen. Also das ist ja nicht mal ein Versuch, einen Ball zu gewinnen oder zu tackeln. Der wollte ja den Ball seinem Kollegen, der rechts neben ihm läuft, rüberspielen. Deswegen, ich bin da bei euch. Die gelbe Karte ist, es ist ein unglücklich für einen Wirtz. Aber ich glaube, dass mit Gelb richtig geahndet ist.
Und du glaubst tatsächlich, wenn man das so sieht, fällt einem das schwer, sich das vorzustellen, dass Wirtz aufläuft am Dienstag?
Warum nicht?
Naja, also weil er halt verletzt
ist. So wie er reinhumpelt, aber da ist wahrscheinlich der Schock auch dabei. Und der erste Schock, wenn du da getroffen wirst, muss man abwarten. Die Tatsache, also wie gesagt, ich würde das weiter so interpretieren, wenn wir nichts hören, dass es vielleicht doch eine kleine Möglichkeit gibt. Du kannst da, wenn er einen Bluterguss nur hat, am Sprunggelenk außen, da kann man viel machen. Und es ist nicht auf dem Spann. Also weil mein erster Impuls war, dass ich gedacht habe, ich hoffe, dass er sich nicht den Mittelfuß gebrochen hat, was keine gute Sache ist.
Oder sind es Mosebein?
Ich glaube, dass...
Ja. Ich glaube auch, die Aussage von Leverkusen, dass sie sich morgen offiziell äußern, das hat natürlich die Situation dann, dass du, wie gesagt, samstags beim Arzt warst, heute Sonntag, morgen früh nochmal, und man dann eben genaueres dazu sagen kann und auch will. Also das ist vernünftig. Also ich nehme für mich daraus, ich will doch jetzt keine Hintergrundinformation. Ich habe ja nicht in der Form oder nicht zuverlässig, dass ich sage, es gibt zumindest, das ist meine Hoffnung, keine Alarmanlage, dass er jetzt operiert werden muss mit Mittelfuß und all. Da gehe ich mal von aus, dass das nicht der Fall ist.
Wenn wir schon bei den Personalien sind, bei den Bayern fällt sicher ein Neuer aus und Obig wird spielen, ein auf der Ebene unerfahrener Torhüter. Welche Rolle kann das, könnte das spielen?
Ich glaube, es hängt davon ab, wie insgesamt die Mannschaft agiert. Ich erinnere mich noch an ein Spiel, da haben wir beim PSV Eindhoven vor gefühlten 100 Jahren mal gespielt und wir hatten Raimund Aumann im Tor und der konnte sich gar nicht bewegen. Wir wussten aber, es darf eigentlich kein Ball aufs Tor kommen, weil sonst der kann nicht springen. Und wenn ich mit der Einstellung reingehe, dann haben wir es auch geschafft, das zu verhindern, dass der Ball oft aufs Tor kommt.
Aber auch zur damaligen Zeit gab es schon die segensreiche Erfindung eines Ersatztorhüters. Der hätte ja auch ins Tor gekommen.
Ja, aber dem wurde das nicht so zugetraut, würde ich mal sagen. Nein, aber das ist ja ganz klar. Und die Bayern werden versuchen, das Spiel relativ frühzeitig zu entscheiden. Mhm. Ist ja logisch. Die Leverkusener werden alles in die Waagschale, das Stadion wird angezündet sein. Und die werden in den ersten 10 Minuten versuchen, ein Tor zu machen. Und die Bayern werden versuchen, mit dem Gegentor das sofort zu beenden und dann wird man sehen.
Gut, ich glaube, Aussetzungsregelung
gilt ja,
nicht mehr.
Also aber 4 Tore würde gegen Bayern
schon schwer, klar. Wie schätzt du das ein? Ist das ein Manko für die Bayern, dass Neuer mit all seiner Erfahrung nicht spielt?
Also,
Obig, der beim 1. FC Köln mit allem Respekt die Nummer 2 war zuletzt. Mhm.
Ja, ich persönlich habe natürlich auch sehr viel Positives über Obig zu sagen, weil ich zur U21 relativ viel gemacht habe als Expertin. Nichtsdestotrotz können wir das nicht vergleichen mit Manuel Neuer. Und auch wenn Manuel Neuer ab und zu mal am Schwächeln war, er ist einfach ein Ausnahmetorhüter. Und ich glaube, dass man mit ihm vielleicht auch dieses Spiel nicht unbedingt verloren hätte, wo ich jetzt aber Obig keinen Vorwurf machen will, dass er an Toren großartig beteiligt war. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es vielleicht etwas anders verlaufen wäre, das Spiel.
Gegen Bochum jetzt.
Genau, gegen Bochum. Es wird eine krasse Herausforderung auch für Obig, sich da jetzt reinzustellen und auch eine gewisse Ausstrahlung zu haben. Nennen wir es mal so. Schließlich soll er ja auch von hinten heraus leiten. Ich weiß nicht, also...
Am Selbstvertrauen scheint es ja nicht zu fehlen.
Genau, wenn man
oder?
So Selbstvertrauen hat. Aber ich meine, du hast dann natürlich ein paar Hochkaräter, die du dann da vor dir noch irgendwie lenken sollst. Frage, kommt der demütig oder vielleicht mit ein bisschen zu viel Elan? Ich habe aber die Frage.
Er soll einfach die Bälle halten, würde ich sagen.
Er hat natürlich die 2 Nummer 1 Innenverteidiger vor sich am Dienstag, die er jetzt am Samstag nicht hatte. Aber es ist natürlich, war glaube ich sein erster Start für die Bayern. Ist natürlich nicht optimal, weil es gibt wahrscheinlich wenig Torhüter, die ihr Debüt gemacht haben für die Bayern zu Hause und es verloren haben. Also jetzt mit einer 3-2-Niederlage, auch wenn er die Tore nicht halten konnte, das ist natürlich für das Selbstvertrauen ist das natürlich nicht das Beste. Und natürlich musst du schauen, dass du den früh beschäftigst.
Und bei mit Mittelstürmer?
Ja, natürlich.
Am besten mit 2.
Bei der ersten Ecke oder beim ersten... Ich kann mir vorstellen, was da frühere Trainer gesagt haben. Erste Ecke, erster Freistoß, wenn der Ball nicht im Tor liegt, hat der Torwart im Tor zu liegen. So, und dann schauen wir mal, ob er nochmal rauskommt. Ja, das ist so. Davon gehe ich aus, dass die Leverkusener ihn da schon versuchen, bearbeiten zu werden. Die Bayern werden natürlich versuchen, ihn zu schützen. Und da ist ja dann auch viel Psychologie dabei. Also das wird sehr interessant sein zu sehen, wie sie das angehen.
Könnte das tatsächlich dann die Überraschung von Alonso in diesem Spiel sein, gar mit 2 Mittelstürmern, also mit Boniface und mit Schick aufzulaufen?
Wäre auf jeden Fall eine Maßnahme, um auch den Torwart unter Druck zu setzen. Ne? Vielleicht das Spielsystem mal völlig umzustellen. Und so sagen,
vor allem, wenn Wirtz nicht spielen kann.
Ne? Wenn Wirtz nicht spielen kann, muss ich ja andere Möglichkeiten finden. Also habe ich Grimaldo auf der linken Seite, ich habe Frimpong rechts. Wo habe ich noch Durchschlagskraft? Also wenn ich dann die beiden Innenverteidiger von Bayern binde mit Boniface und Schick
und spiele lange Bälle, wo der Torwart nicht genau weiß, komme ich raus, ist eine völlig andere Herangehensweise, aber sicherlich eine Option, die man mal überdenken könnte.
Kann ich absolut zustimmen. Also ich meine, Alonso ist sicherlich einer der besten Trainer, aber wir müssen noch sagen, das ist ja jetzt die fünfte Partie in dieser Saison, Pflichtpartie. Und natürlich gehst du doch mit ein bisschen Selbstvertrauen rein. Leverkusen, wenn alles gut geht, in Bielefeld gewinnen sie, sind sie wieder im Endspiel, ja. DFB-Pokalfinale sind auch, das muss man einfach sagen, in deutscher Vizemeister, auch wenn das dann, ich sag das jetzt mal einfach, nicht schön ist, aber das ist ja auch keine
kein Absturz. Nee,
das ist ja, also muss man auch mal sagen.
Etwas, und was man wieder,
und die fünf, wenn ich die fünf Spiele sehe, hat Leverkusen das Pokalspiel noch mal zur Erinnerung in München gewonnen. Wenn ich die beiden, jetzt komme ich aber, wo ein bisschen kritischer wird, wenn ich die beiden Meisterschaftsspiele vergleiche, war ich in München, habe ein etwas glückliches 1:1 von Bayern München gesehen bei dem Spiel. Aber das Rückspiel in Leverkusen, das war ein Klassenunterschied. Ich habe noch nie erlebt, dass München kein einziges Mal aufs Tor geschossen hat, noch nicht mal eine Ecke gekriegt hat. Aber wir haben noch mit Leverkusen kein Tor geschossen. Ja. Das muss man eindeutig auch so sehen. Und,
das heißt also, die Leistung mit Toren, das wäre es. Allerdings war das ohne Mittelstürmer, jedenfalls weitgehend. Mal schauen, was Alonso.
Aber Chancen waren trotzdem da.
Ja, absolut. Also, aber die müssen halt dann auch
da eigentlich das Ding, hättest du die drei Punkte machen müssen, aufgrund der Spielanlage mit allem.
Mit welchem Spieler, wenn du das kurz beantworten kannst, hast du die längsten Vertragsgespräche und Verhandlungen geführt?
Meistens mit Reservespieler hier. Die großen Drecksäcke waren einfach. Er sagt, hier ist die Kohle, da haben wir Deutsch gesprochen, da ging der Rucki-Zucki. Verstehst du, das ist so.
Ja, ich verstehe es, genau. Aber Kimmich ist kein Reservespieler. Dennoch dauert der Vertragsburger Felix schon ziemlich lang. Nervt das die Leute?
Es geht so. Joshua Kimmich ist auch kein Drecksack, soweit kann ich das beurteilen als Bayern-Reporter.
Drecksack ist von Kalli sehr positiv gemeint.
Ach so, klar. Fakt ist, es ging beim FC Bayern zuletzt viel um den Ball, aber nicht auf dem Rasen, sondern bei wem jetzt der Ball liegt. Joshua Kimmich hat nach dem Sieg gegen Leverkusen in der Champions League gesagt, der Ball liegt jetzt beim Verein. Max Eberl hat gestern dieses Sprachbild wieder aufgenommen und gesagt, der Ball ist jetzt in der Luft und jetzt müssen wir ihn beide aufnehmen. Und nach unseren Infos gab es eben Donnerstag dann schon diese Einigung. Joshua Kimmich hatte ein Angebot vom PSG, hat das aber abgelehnt. Also ein klares Bekenntnis zum FC Bayern. Vertrag bis 2029 wird's. Gehalt ungefähr 20 Millionen Euro brutto im Jahr. Und jetzt fehlen eben nur noch die Unterschriften und dann logischerweise die Verkündung, soll beides aber dann nächste Woche passieren. Wahrscheinlich dann eher nach dem Spiel gegen Leverkusen Mittwoch oder Donnerstag.
Rechnest du auch damit, dass das jetzt durchgeht?
Alles andere würde mich überraschen. Also
ich meine, es gibt hier zwei einfache Überlegungen. Wenn du jetzt an Kimmich denkst, dann musst du immer auch, ich versuche erstmal eine sportliche, dann sage ich meine Meinung, wo es hingeht. Natürlich hat der Kimmich ablösefrei, wenn du jetzt nach Manchester City, da gibt es ja auch ein paar andere Clubs, aber du darfst nicht vergessen, Pep Guardiola hat den damals geholt, der Reschke war damals Sportdirektor, der sagt, der hat so beschissen gespielt, ich hab den so gelobt. Und der Pep sagt, den holen wir. Mussten die, der kam von Leipzig, mussten schöne Ablösesumme nach Stuttgart zahlen. Heute könnte der natürlich sagen, Gündogan wird 35, ne? Kennt ihr ja in dem Alter. Und De Bruyne geht auch in das Alter. Und ich hole mir da einen locker für dasselbe Jahr
hierhin.
Dann ist eine Vertrauensbasis da. Für mich ist aber auch klar, was sagt die Familie, die Frau, die Kinder, wollen die jetzt in dem Alter noch uns nach England? Hier hat er einen Top-Verein, nicht nur einen internationalen Spitzenverein.
Aber diese Dinge sind ja alle jetzt wirklich lang genug.
Ja, die werden doch jetzt in der nächsten Woche sicherlich mal festlegen. Ich tippe, dass er bei Bayern bleibt. Weil da glaub, Frau
ist das für Bayern eine gute Nachricht?
Weiß ich nicht so genau, weil er blockiert natürlich auch die Entwicklung von anderen Spielern, ist ja klar. Sie haben mit Pavlovic jemanden, sie haben mit Bischoff jetzt jemanden von Hoffenheim ein großes Talent geholt. Kimmich ist dann schon jemand, der auch einen gewissen Anspruch hat, logischerweise. Und da muss man eben sehen, wie entwickelt sich dann der zukünftige Nachfolger.
Man kann natürlich sagen, klar, er blockiert, auf der anderen Seite, er liefert ihm hier und jetzt für die nächsten Jahre natürlich dann auch noch eine hervorragende
Leistung. Ja, aber er ist ja, das gilt ja nicht nur für Borussia Dortmund, gilt ja auch für den FC Bayern, sondern die müssen ja auch gucken. Harry Kane ist deutlich über 30, Kimmich,
Neuer sowieso,
Müller. Kimmich ist auch 30. also sie müssen ja auch aufpassen oder gucken, dass da eine bestimmte Rotation auch eben stattfindet. Und ob das in der
Sind
Zukunft...
Sind die Bayern mit Kimmich stärker?
Ich glaube, dass sie mehr Stabilität haben. Mhm. Aber ob sie noch ein anderes Level erreichen mit ihm, ist offen.
Wie siehst du das, Didi?
Genauso.
Heißt?
Also ich bin sehr irritiert, was da bei den Bayern passiert. Man hat letzte Woche ihm anscheinend ein Ultimatum gesetzt, das er verstreichen hat lassen. Dann hat man das Angebot zurückgezogen. Und eine Woche später sitzt man da wieder am Tisch. Das hat ja was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Also wenn das der Fall ist, wieso braucht man da den Aufsichtsrat, dass der es absegnen muss? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das nicht. Und man hat ja die Verträge von Davies und Musiala zu astronomischen Summen verlängert. Man spricht immer davon, das Gehaltsgefüge runterzuschrauben. Und jetzt einem Kimmich mit 30, 20 Millionen im Jahr zu bezahlen. Ja, und jetzt hat, du musst mal nach England schauen. In England, die Zeit des Wilden Westens ist dort auch vorbei. Da haben letztes Jahr mit Everton und Nottingham Forest zwei Mannschaften Punktabzüge bekommen, weil sie gegen die Regularien verstoßen haben. Das heißt, das Geld wird nicht mehr so ausgegeben in England. Und da musst du jetzt schauen, was gibt es für einen Markt. Ja, und wenn ich mir den Kimmich anschaue, es wird immer gesprochen von Paris, ob das offiziell ist, ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, die Mannschaft, die Pariser haben, dass er das Geld, das er in München bekommt, dass er das dort bekommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Und du musst natürlich schauen, wenn du Spieler behalten wirst, das verstehe ich, bei Musiala, Davies, das verstehe ich. Aber das muss natürlich finanziell auch Sinn machen. Und jetzt einem Kimmich mit 30 Jahren, dessen beste Position der Rechtsverteidigerposten ist.
Also du, aber wir reden ja im Moment im Grunde von dem Sechser, Achter Kimmich.
Ja, wo spielt er in der Nationalmannschaft?
Rechts, aber bei den Bayern spielt er da. Und da scheint er ja von Kompanie auch gesetzt zu sein.
Da ist er gesetzt. Ja, das heißt aber nicht, dass er dort zur internationalen Spitze gehört.
Siehst du ihn nicht?
Nee.
Warum nicht?
Ja, weil es andere Spieler gibt auf der Position. Das ist kein defensiv denkender Spieler, das ist ein passsicherer Spieler. Das ist ein Spieler, der ordentliches Spielverständnis hat. Aber die Qualitäten, die du als Sechser brauchst, die hat er meiner Meinung nach nicht. Und deswegen ist er für mich auch ein besserer Rechtsverteidiger, als ein zentraler Mittelfeldspieler ist.
Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit zu überdenken. Ich muss das Letzte vor allem sehr unterstreichen. Ich sehe es genauso. Ich finde, Kimmich ist ein sehr, sehr starker Rechtsverteidiger. Und als Sechser sehe ich ihn einfach nicht bei den Bayern. Ich finde nicht, dass er gut genug ist auf der Sechs für die Bayern. Da gibt es wirklich einfach einen anderen Markt. Und was ich mich dann auch frage, ist, wie wird sich das charakterlich dann auch nochmal auswirken auf das Ganze? Weil ich denke auch, Entwicklung oder eine Blockade der Entwicklung von jüngeren Spielern, die mit Sicherheit einiges mitbringen und auch noch besser werden können auf langfristige Sicht, die ist gegeben. Hat man dann da jemanden wie vielleicht Müller, der sich eben auch auf die Bank setzt, wenn er vielleicht nicht mehr besser ist als ein Musiala? Oder hat man da einen, der dann da rumstänkert? Und ich habe ihn einfach zuletzt sehr viel stänkernd empfunden. Ich finde ihn...
Kimmich?
Ja, habe ich so empfunden die letzten Jahre.
Okay.
Und auch jetzt im Zusammenschluss dann mit der Nationalmannschaft da vielleicht eher. Ich finde einfach, wenn er spielt, dann auf der Rechtsverteidigerposition. Ich habe aber auch eine sehr extreme Meinung zu ihm.
Also ich habe ihn bei Bayern also als konstruktiv empfunden. Man kann darüber diskutieren, haben wir ja jetzt auch getan. Also wo seine beste Position ist und so weiter. Als Stänkernd sage ich jetzt ganz deutlich.
Vielleicht meinen wir das was anderes. Ich meine nicht neben dem Platz.
Ja,
ne? Ich meine eher so dieses Thema, ich will aber da spielen und ich bin da aber der Beste. So,
hat er ein, zwei Mal gesagt, ist vielleicht auch das Recht eines Spielers. Wir können es jetzt gar nicht noch weiter vertiefen, weil wir gleich noch ein ganz, war aber sehr interessant, insgesamt das jetzt auch noch mal zu hören. Und wir werden halt schauen, ob sich das in dieser Woche entscheidet. Gleich sprechen wir noch ein paar Worte über den Abstiegskampf. Denn der VfL Bochum, das ist ja die Kehrseite dessen, was wir eben besprochen haben, hat in München gewonnen und andere haben auch gepunktet. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen noch kurz über den Abstiegskampf, der durch den Spieltag gestern auch so richtig in Gang gekommen ist und der auch jetzt, Felix, zur Stunde läuft. Denn die Heidenheimer spielen in Hoffenheim oder in Sinsheim, genau gesagt.
Genau so ist es. Die Schlussphase ist angebrochen. Es gibt noch 5 Minuten Nachspielzeit. Fakt ist, es steht 1-1 in diesem Kellerduell. Tabakovic mit der Führung für Hoffenheim. Dann Zivtsivadze mit dem Ausgleich. Sein erstes Tor im 10. Spiel nach seinem Winterwechsel von Karlsruhe nach Heidenheim. Also es keimt wieder so ein bisschen Hoffnung auf in Heidenheim. Vielleicht ein bisschen. Und wenn man auf die Tabelle guckt, dann verschwindet dieses ja, eher positive Bild, aber wieder relativ schnell. Heidenheim ganz hinten mit 16 Punkten, Holstein Kiel mit 17. Und dann hast du eben Bochum jetzt mit diesem Dreier von gestern bei 20 Punkten, Pauli 22 und der Rest inklusive Union und Hoffenheim ist dann eben nochmal so ein bisschen weg, 4 Punkte. Der Rest hat eh nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Fakt ist, es wird auf jeden Fall ein sehr spannender Abstiegskampf in den kommenden Wochen.
Didi, geht das Märchen Heidenheim zu Ende?
Ich befürchte es. Ich befürchte es. Ich glaube, die Conference League, die hat ihnen Energie gekostet, abgedreht. Punkte gekostet. Wir haben es gerade gesagt, sie hat nach 4 Spielen 10 Punkte. Jetzt haben sie was, 15 oder 16. Das heißt, sie haben in den letzten 20 Spielen 5 oder 6 Punkte geholt. Und dann natürlich diese 2 Punkte, die die Bochumer durch das abgebrochene oder nicht abgebrochene Spiel, ja, weil das Spiel gegen Union bekommen haben.
Nenne es Skandalspiel.
Ja, genau, also und das Problem ist halt, du hast jetzt schon 6 Punkte auf dem 15. Und das ist schon immer noch, wenn du Chance hast, da dich direkt zu retten, dann gibt es schon nochmal immer einen Schub. Nur die müssen jetzt ein Spiel gewinnen oder vielleicht sogar 4, 5 Punkte holen oder 6 Punkte aus 2 Spielen, dass sie da wieder dran sind. Und ob sie das können oder packen, ich befürchte
Frank nicht. Schmitz, ganz toller Typ, toller Trainer. Was macht das mit ihm? Er ist auch wahnsinnig
ärgerlich. Genau, er kommt aus der Gegend. Die, seine Frau, die arbeitet da, glaube ich, im Krankenhaus, das da oben am Schlossberg ist daneben. Wenn du dann noch eine emotionale Bindung zu dem Verein hast, dann macht das die Sache natürlich doppelt schlimm. Und deswegen kann ich mir kaum vorstellen, wie er sich jetzt fühlt. Das hat natürlich keiner erwartet. Auf der anderen Seite, mit den Abgängen hätte man vielleicht schon das irgendwo erwarten können. Sie sind gut gestartet, jetzt ist der Wurm drin. Und aus der Position rauszukommen, ist, glaube ich, unheimlich schwer.
Du hast gesagt, sowohl St. Pauli als auch Kiel retten sich, ne? Nee, Bochum.
Bochum.
Genau. Ja, wie bringst du das zusammen?
Sorry an alle Kieler. Irgendjemand muss dann halt drunter leiden. Ich sage auch, Union Berlin rutscht noch mal ein bisschen mehr rein.
Okay.
Ich glaube nicht, dass Baumgart der richtige Trainer ist für die Unioner. Aber
hat heute gewonnen?
Ja, das ist gut. Das widerlegt dann meine These. Perfekt.
Sollte sie gar nicht in Gänze widerlegen. Es war einfach nur ein Fakt. Er hat heute gewonnen. Deswegen kann man trotzdem die Meinung haben, dass er nicht als Trainer.
Ja, ich glaube, dass das nicht so passt dahingehend. Was ich einfach bei Heidenheim sehe, ist, die haben ihre brutale Offensive verloren. Mhm. Also sie haben einfach die 3 besten Spieler aus der Offensive abgegeben. Also Kleindienst, müssen wir nicht drüber sprechen, ist ein Ausnahmestürmer, so wie ihn viele Bundesligisten gerne hätten, aber auch drumherum. Also
Beste ist weg.
Also du hast einfach deine Offensive, die extrem gut eingespielt war, verloren, die da wirklich durch dick und dünn gegangen sind miteinander. Und das ist einfach utopisch zu denken, dass man sich dann, wenn die 3 abgehen, eben dann in der Liga bleiben.
Thomas, ist der VfL Bochum der große Gewinner dieses Spieltages?
Auf jeden Fall. Also zumindest ist das ja, sind ja 3 Punkte, mit denen hat ja überhaupt niemand.
Ich glaube
auch in Bochum niemand gerechnet, insbesondere nicht nach dem 2-0. Aber man muss sagen, dass Dieter Hecking mit seiner Ruhe und auch seiner Erfahrung den Verein wirklich in eine Situation wieder gebracht hat, dass sie überhaupt noch eine Chance haben. Weil ich erinnere mich noch, nach 15 Spieltagen hatten die 2 Punkte oder sowas und waren irgendwie gefühlt schon 12 Punkte hinterm Nicht-Abstiegsplatz. Also da die Ruhe zu bewahren und mit der Erfahrung, dann wurden ein paar gute Transfers im Winter gemacht. Also ich glaube, dass die Bochumer mit ihrem Heimspiel Ruhrstadion, dass die da noch die nötigen Punkte holen werden, um sich am Ende auch in der Liga zu halten.
Und einmal ganz kurz abzurunden, das, was wir zu Leverkusen-Bayern gesagt haben, du wolltest einmal ganz kurz wirklich versprochen in die
Saison. Ja, der Didi weiß das am besten. Der Didi ist ja der große Geschichtsmann, dass sie mal 3-3 gespielt haben nach 0-3 gegen damals AC Mailand, nur mit Weltklasse-Spieler. Dann war der Didi aber auch dabei. In Leverkusen haben sie die Meisterschaft gegen Kaiserslautern. Wir wurden Dritter, die haben 2-0 geführt nach 20 Minuten. Bei uns der beste Mittelfeldspieler, Emerson, schwer verletzt raus. Dann hatte der Wörns noch eine rote Karte. Die führten 2-0, das Spiel ging noch 4-2 mit 10 Mann. Kannst du dich noch erinnern? Hinge, wo alles dabei kam. Du mit Matthäus, Dingens, Helmer hinten drin. Zickzack, also, Nikolaus.
Das muss den Jungs am Dienstag möglich. Mal sagen.
Genau. Also du musst in die Kabine am Dienstag, Kalli.
Wir schicken Kalli in die Leverkusener Kabine. Dann haben sie eine Chance gegen die Bayern. Und jetzt wollen wir gerne noch von Britta und von Patrick hören. Was habt ihr zu Hoffenheim gegen Heidenheim mitgebracht?
Ja, wir haben ja auf jeden Fall die Tore. Ihr habt ja immer schön von Felix den Zwischenstand bekommen. Und das bedeutet natürlich dann Alarmstufe Rot für Heidenheim. Wir sammeln auch Stimmen aus dem Stadion ein und dann die große Helmes-Analyse.
2 Spieltage schon ohne Heimsieg. Wahnsinn, ne?
Ja.
Gute News noch für euch.
Ja, ja, super. Da machen wir jetzt noch richtig was draus. Ne? Das lassen wir jetzt auf uns wirken. Also ich sage Dankeschön an die sehr lebendige Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Verweise auf die XXL-Highlights. Da wird Patrick Helmes gemeinsam mit Britta das nochmal ausführen und statistisch ganz genau auswerten. Schönen Sonntagabend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.